Jo, hallo zusammen zu unserem 151 Podcast. Und manchmal im Leben, ne, da hast du so Begegnungen und denkst dir, das passt einfach. Und bei mir war es so, meine Pokémon-Sammlung ist auf Würde getroffen. Was meine ich damit? Ich hatte vorher immer so ein bisschen, ja, bei Temu was bestellt, Amazon, bisschen Acryl hier, bisschen da. Das war alles nicht geil. So, dann habe ich den Henners gefragt. Sag ich, Henners, wie machst du das? Ja, nee, weiß ich ja auch nicht so richtig und so weiter. Und dann liefen wir, also ich im Speziellen, lief ich einfach bei Flo, Happy Hippo, wie jede sagen, einfach da rein und sah dann Raw to Rare. Guckt euch gerne mal im Product Haul vom letzten Mal an, was ich alles gekauft habe. Darauf haben wir festgestellt, Mensch, das ist hier mal ein Thema, das sollten wir hier auch mal in unserem Podcast haben und sollten uns mal überlegen, wie kannst du eigentlich deinen Karten, deinen Schätzen, deiner PC Würde geben? Und wenn ich bei dem Thema Würde bin, gebe ich natürlich erstmal das Wort an Henners.
Sehr schön. Also selten hast du schöner übergeleitet als heute. Moin zusammen. Ich freue mich wirklich auf das Thema, weil es eins ist, was mich auch schon längere Zeit bewegt. Ich habe gerade für gegradete Karten immer so das Thema gehabt, wo packst du die denn eigentlich hin? Deswegen bin ich ganz, ganz gespannt. Der Gast und ich, wir kennen uns jetzt noch nicht persönlich, deswegen ist es heute auch so ein Kennenlernen für mich. Ich freue mich sehr auf die Folge und damit sage ich Moin Enno.
Moin.
Moin. Enno, pass auf, du gehörst zu Raw to Rare. Und was bedeutet das? Was macht ihr? Vielleicht hat der ein oder andere euch schon mal auf einer Messe gesehen. Aber was macht ihr eigentlich konkret? Also was ist Raw to Rare? Ich halte mal eben kurz hier das Logo quasi mal in die Kamera für die Leute, die uns jetzt gerade zusehen. Was macht ihr? Was tut ihr?
Also wir sind tatsächlich eine ganz neue, junge, frische Marke im Bereich eben der breit gefasst der popkulturellen Collectibles. Und was wir machen ist eben, wir umschreiben das immer mit oder beziehungsweise positionieren uns so, dass wir eben Outfitter sind oder sein wollen für popkulturelle Collectibles. Und das Thema Karte ist da natürlich ganz weit oben auf der Agenda.
Was heißt denn popkulturelle Collectibles? Also trifft das auch auf Funko zu? Trifft das auch auf mein Basketball zu? Also kann ich bei Raw to Rare mehr als jetzt nur Karten, was hier schon mehr als genug ist, aber schon kann ich auch mehr kaufen bei euch?
Also tatsächlich ist Raw to Rare wie eine Art Plattform, ne? wie ein Hub anzusehen. Und wie gesagt, uns gibt es ja tatsächlich jetzt noch gar nicht so wahnsinnig lange. Also wir haben auf der Card Madness angefangen mit einem Pre-Release. Wir sind Social Media technisch jetzt tatsächlich auch etwas stärker unterwegs, sind aber erst nochmal limitiert auf Instagram. Das wird sich auch in den nächsten Wochen und Monaten ausbauen auf TikTok, YouTube und Co. Tatsächlich ist es eben so, dass wir eigentlich alles breit angreifen wollen, im allerpositivsten Sinne, weil jedes Collectible hat natürlich ein bisschen mehr Aufmerksamkeit verdient und muss jetzt nicht irgendwie versteckt werden oder in irgendeiner Glasvitrine verstauben, sondern tatsächlich das Thema Karte, weil es ja auch sehr gegenwärtig ist und weil natürlich auch hier ein guter Hype kreiert wurde in den letzten Jahren. Und wir das auch schon sehr lange beobachten und ich kann sonst auch mal ein bisschen was zur Historie gleich nochmal erzählen, warum wir das überhaupt machen oder wie wir dazu gekommen sind. Karte ist natürlich jetzt Main Focus, aber tatsächlich, es geht um Comics, es geht um die ganzen Sneakerheads da draußen, es geht um Sport-Devotionalien vom, du sagtest es gerade eben, Basketball, Baseball, Football, Trikots das ist ein sehr, sehr breites Feld und das Schöne ist, du hast relativ viel Cross-Collecting, also jemand, der jetzt irgendwie Sportkarten sammelt oder so, ich sag jetzt mal, in meinem Alter ist, der in den 90ern irgendwie mit der Popkultur natürlich stark verbandelt ist. Da geht es dann eben neben den, ich sag jetzt mal, Basketballkarten natürlich auch ums Basketball schauen. Das heißt, du bist nicht weit weg von einem Trikot und so haben wir eigentlich diesen Ansatz gewählt, dass wir da tatsächlich zukünftig, jetzt ist es noch nicht so, um es gleich vorwegzunehmen, also tatsächlich haben wir jetzt eben den Fokus auf Karte und alles, was das Thema betrifft, aber das wird eben Stück für Stück auf- und ausgebaut. Also es geht nicht nur um Supply, sondern hauptsächlich bei uns eben, also wir müssen so Themenkomplexe unterteilt. Also einmal das Displayen, also das tatsächliche Zeigen, natürlich auch mit Schutz, mit Pflege und allem drum und dran. Dann ist natürlich auch der ganze Bereich des Travelens dabei. Also wir stellen Stand jetzt so Rucksäcke, Crossbody-Bags. Du kannst bei uns Klamotten kaufen, deswegen auch dieser Outfittery-Gedanke. Wir gehen da auch in Kooperationen rein oder haben eben Limited Drops, was auch Klamotte angeht, also Hoodie, Caps, Shirts bis zur Socke. Das ist dann eben der Bereich und der andere ist der Supply-Bereich, also das ist ein bisschen unsere Firmenhistorie. Bei Roger gehört ja zur, also die Mutter dahinter ist eben Leuchtturm. Und das Thema Collectibles ist dort ja schon seit weit über 100 Jahren tief verankert im Bereich Münze und Briefmarke. Und wir sind sehr gut in Folienprodukten, Bindern und das nicht mit aufzunehmen wäre ja seltsam. Und demzufolge haben wir da neben der hohen Expertise natürlich auch eine Leidenschaft, solche Dinge herzustellen. Und ob das jetzt ein Sleeve ist oder ein Cardsaver oder Toploader oder eben auch Binder, das liefern wir natürlich auch alles mit.
Ja, was ich bei euch so geil finde, ist, dass ihr ja gerade eine Transformation durchmacht und durchgemacht habt. Also das spricht, wenn wir da mal reden, Generation verbindet ja dieses Hobby, seid ihr sogar noch ein früher dran. Also es bedeutet, euch gab es ja vor 99, als Pokémon hier groß wurde, gab es das ja schon lange. Und es war so, dass hier jetzt mal, entweder kommt noch an, wie alt man ist, ob man jetzt Vater oder zum Beispiel der Opa Münzen gesammelt haben. Die mussten ja auch irgendwo reingesteckt. Briefmarken. Ich kann mich erinnern, mein Vater hat mal zum Hype Telefonkarten gesammelt. Da gab es dann auch Etuis und solche Sachen. Wäre spannend, ob das nicht damals schon von euch war. Wäre ganz spannend zu wissen. Aber es war halt Kreditkarten. Auch so Kreditkartenformate, so schnell, wo du die reinpacken konntest. Und da finde ich so krass, dass man sieht, welche Bedeutung das jetzt gewonnen hat. Sammelkarten und jetzt, wir sind ja im Pokémon-Podcast, auch insbesondere Pokémon. Und dass man dann auch ein Business darum aufbaut. Und sag ich mal, jetzt nicht so aus einer fixen Idee, was wir ja oft so hören, ja, da saßen zwei Kumpels irgendwie in der Kneipe und haben sich ein bisschen was überlegt, sondern nee, hier geht der ja mit einer ganz anderen Wucht, mit einer ganz anderen Professionalisierung in den Markt hinein. Jetzt nichts gegen die Leute, die ihr Startup machen oder so, aber ihr seid halt schon erfahren und transformiert jetzt auf die Popkultur, ne?
Ja. Ganz genau, das ist eigentlich ziemlich genau der Werdegang der Marke, beziehungsweise auch so der Ursprung. Wie du es auch schon gesagt hast, natürlich ist jetzt das Thema Briefmarke jetzt nicht der Oberhype, das ist klar. Das heißt, wir als Unternehmen mussten uns dementsprechend auch mit dem Markt mitbewegen. Und gerade im Bereich eben Münze und Briefmarke, wir sind dort Weltmarktführer, was eben Zubehör angeht. Und das ist liebevoll gesagt ein Dickschiff. Und da ist natürlich, schaut man links und rechts, was man eben noch machen kann, beziehungsweise wo schlummern eben die Potenziale. Und das ist tatsächlich auch keine fixe Idee. Also ja gut, ich bin der Brand Creator, also von mir ist die Marke, Markenname, Logo und natürlich auch die Idee oder beziehungsweise mit dem Team zusammen natürlich auch viel, viel weiterentwickelt. Was ist die Product Range, wie sieht unser Portfolio generell aus, wie wollen wir uns aufstellen. Aber das ist natürlich alles sehr bewusst so gewählt und natürlich auch in diesen Bahnen gelenkt. Und du sagst es ja schon, dass wir haben eben viele, viele Vorteile gegenüber einem kleineren Startup. Wir sehen uns trotzdem als Startup innerhalb der Unternehmensgruppe. Aber natürlich hat sowas auch gewisse Nachteile. So, das sind dann Prozesse, das sind Schnittstellen, das ist natürlich dann da ein bisschen träger, was aber eben auch nicht, es ist jetzt kein Showstopper, sondern wir können eben sehr genau überlegen, was wir machen, wie wir Dinge angehen, welche Distributionen können wir nutzen, also Distribution in Nordamerika zum Beispiel, in Asien. Wir können über das Netzwerk halt relativ gut streuen und sehr logisch das Ganze aufbauen, ja.
Welche Collectibles, ne, hast du denn jetzt bei dir, die du selber ausstellst? Also einer, wo du sagst, Mensch, das ist ja, du wirst ja dein eigenes Dogfood essen in dem Moment und sagen, ja, cool, ich werde meine eigenen Produkte auch nutzen, weil hinter mir steht ja so eine Leiste, da passen sowohl die Magneten rein, da passen die Slabs rein, das ist halt einfach durchdacht und es fällt hier nichts um. Und auch wenn ich das erste Mal so ein bisschen gegenbewege, ist nicht sofort dieser Kippeffekt. So, das kannst du ja nicht so als Produkt designen, wenn du keine Ahnung hast und kein Herz hast und von der Materie und es nicht kennen würdest. Warte, hier hinter stehen noch diese Dinger. Wie ätzend diese hier sind, also diese kleinen Holder, die es da gibt aus Acryl, die immer umfallen, wo die Karte rutscht und so etc. Das heißt, du selber nutzt das ja auch alles irgendwie, ne? Und welche Collectibles hast du da? Wo bist du drin? Was sammelst du? Um hier jetzt, sag ich mal, nicht im kompletten Business-Talk zu versinken. Du bist ja selber Collector. Was machst du denn
das
so?
Das ist richtig. Wie ich vorhin natürlich schon ein bisschen so angedeutet habe, also tatsächlich sammle ich Karten mit, muss man auch dazu sagen, mit Pausen dazwischen, sammle ich Karten seit Mitte der 90er Jahre. Also ich würde mal sagen, 94, mal so die Ecke muss das gewesen sein. Und das war halt sportlich gesehen, gerade NBA, natürlich die Decade of Dominance, also Hardcore-MJ-Fan, später auch Kobe und Co. Fußball, ich weiß nicht, ob man es jetzt hinten so ein bisschen noch so sieht. Das sind natürlich alles so Themen aus der Sportkartenwelt, aber natürlich, wir haben uns ja an einem Ort getroffen, wo Pokémon-Karten sind, also Pokémon ist natürlich auch ein Riesenthema bei mir. Ansonsten, ich bin da tatsächlich sehr offen. Also latentes Messi-Verhalten, man nimmt Sachen mit, also Star Wars ist ein Thema. Dann kaufe ich auf dem Flohmarkt irgendwelche Micro-Machines oder sonst irgendwas. Da bin ich schon sehr, sehr vielseitig, nervt meine Frau natürlich auch gern mal, aber das ist tatsächlich auch so ein bisschen der Painpoint, den man eigentlich meistens so hat, was ich auch vorhin schon sagte, so ein bisschen dieses Cross-Collecting. Schwerpunkt natürlich Karte bei mir, aber auch ob es Caps sind, Schuhe war mal ein Riesenthema bei mir. Das heißt, ich bin da schon generell in diesen ganzen Themen immer so ein bisschen drin. Manche Sachen sind natürlich ein bisschen vertiefter. Einige Sachen grenze ich kategorisch aus, also die für mich einfach die mir keinen Spaß bringen oder an denen ich keine Freude habe. Aber das hilft natürlich vor allem bei der Erstellung von Produkten beziehungsweise beim Design von Produkten, weil ich bin von Hause aus bin ich Designer, also seit nun mehr als 25 Jahren, jahrelang Kreativdirektion gehabt, also bin auch eher in der Kommunikation, aber eben vor allem auch was Produkt angeht. Das ist aber so ein persönliches Ding, das ist so eine persönliche Leidenschaft, da friemel ich gerne mal irgendwie rum. Also die Gallery, die du angesprochen hast, ist tatsächlich die Zeichnung dazu habe ich gemacht. Welcher Präsentationswinkel ist der richtige? Welches Material muss es sein? Wie ist das lackiert? Das sind alles so Dinge, die da natürlich damit einfließen. Das ist ja auch so ein kleines Velvet Paper, dass deine Slab da jetzt nicht irgendwie groß zerkratzt wird. Alle solche Dinge, die fließen da ein und das ist eben, ich glaube, das ist nochmal wichtig, vor allem für die Marke auch vom Verständnis. Wir machen eben, man sagt das immer so schnell, wir machen kein Dropshipping. Das ist, der eine sieht Dropshipping so, der andere so. Ich will das auch gar nicht irgendwie jetzt schlecht reden, sondern bei uns ist es wirklich so, wir machen eben Produktdesign und sehr, sehr lange Tests, bis wir überhaupt ein Produkt auf den Markt bringen. Also ich teste generell alles, also vom Inner Sleeve über eine Slab Gallery oder selbst die Klamotte, das wird auf Herz und Nieren geprüft. Gab es bei der Cross Body Bag, da haben sich so ein bisschen die Typo von den Zipper 1 abgelöst, dann wurde die Produktion angehalten und klar kommt die Lieferung dann später, das ist richtig, aber ich werde kein Produkt auf den Markt bringen wollen, was einfach nur ja so zu 90% richtig ist. Das ist ja nicht die Idee dahinter. Das ist aber auch tatsächlich ein Luxus würde ich es jetzt nicht nennen. Natürlich, wir haben logischerweise auch Menschen, die uns bezahlen und die wollen natürlich auch irgendwie Umsätze sehen, was ist völlig normal. Wir sind ja ein umsatzorientiertes Unternehmen und wir machen das ja nicht zur Selbstbefeuerung, sondern wir wollen damit schon relevante Umsätze erzielen. Aber trotzdem kann man dann auch sagen, gut, lass uns da mal an das Produkt nochmal ran und das nochmal ein bisschen optimieren und dann gehen wir erst den Schritt weiter.
Also jetzt bist du ja, hast du gesagt, selbst Sammler in einer sehr breiten Facette. Ich glaube, da sind wir Collector ja generell sehr anfällig dafür, alles Mögliche zu sammeln von Sneakern, von verschiedenen TCGs und so weiter. Also geht es mir und an Andreas ja gar nicht anders. Für die Produkte, die du jetzt selber nutzt, also ich bin jetzt immer, ich will auch gerne mal was sehen. Was ist so dein Lieblingsprodukt, was du jetzt auch für dich persönlich sehr gut nutzt und wo du auch so ein Stück weit stolz drauf bist, weil es ja ein Stück weit auch mit aus deiner Hand kommt?
Also ich glaube tatsächlich, das Produkt, was, was mir persönlich am meisten Freude macht, ist ein relativ schlichtes Produkt. Das ist eigentlich der Frame, weil der, also der, wir haben den jetzt Mac Frame One genannt, das hat aber was damit zu tun, hat halt Magnete verbaut. Und der ist halt, also manchmal, also wenn ich das jetzt, wenn ich das Produkt jetzt jemandem in die Hand gebe, die meisten wissen gar nicht, wie sie es aufmachen sollten, weil das halt an sich einfach komplett puristisch in der Form ist. Am Ende sieht es aus wie ein Bilderrahmen, aber da steckt relativ viel Arbeit drin, weil das Ding ist auch im Single-Stand, das heißt, das kannst du auch auf deinen Tisch stellen, ist relativ leicht. Du kannst dort eben deine, ich sag mal, bis zum PSA-Slab kannst du da eigentlich alles reintun. Ich habe hier hinter, glaube ich, hinter mir müsste das ein Tag sein, was da auch noch mit drin ist. Das sieht besonders gut aus, weil es halt so schön transparent ist und du hast halt einen schwarzen Background und dann die weiße Typo da drauf, das sieht halt immer ganz cool aus. Das Produkt ist, weil es sehr, sehr einfach aussieht, ist es halt einfach, glaube ich, so, dass das wird total gerne, weil es auch sehr, sehr geil verarbeitet ist, muss man dazu sagen. Also es ist ja mit einem Möbelbauer zusammen entwickelt worden und wie die Hängung ist und mit einer Schattenfuge und so, das sind alles eher so Kleinigkeiten. Und eben 4 Magnete, nicht 2 Magnete und 2 Eisengegenstücke, weil dann würde das Ding relativ schnell wieder aufgehen und nicht so gut halten. Das mag ich schon tatsächlich gern, aber auch die Gallery, weil das halt auch beides zusammen sehr, sehr geil aussieht und sehr gut zueinander passt.
Also genauso wie du es eigentlich auch im Hintergrund hast, das, ne? Und ich finde, das ist ja was richtig, richtig Cooles, wo du halt sagst, die gegradete Karte, das ist ja eigentlich immer das. Warum sammelst du? Du willst es ja auch ein Stück weit ausstellen, du willst es irgendwie ja auch cool einrichten, ne, wo so deine Umgebung ist, jetzt auch wo wir streamen und so weiter. Finde schon richtig cool aus im Hintergrund, dann auch so eine gegradete Karte auch irgendwo mal reinzupacken. Ne? Und sonst hast du diese Bilderrahmen, die spiegeln immer ein Stück weit wieder. Das ist hier natürlich extrem cool gelöst. Also.
Ja, genau. Das ist, glaube ich, auch so ein bisschen der klare Fokus eigentlich bei uns, dass wir eben den einzelnen Collectibles in ihrem Zustand, ich kann das gleich mal so ein bisschen erläutern, warum ich das so betone, einfach die richtige, ich werde jetzt nicht von Würde sprechen, weil das halt immer ein bisschen sehr hoch.
Ja, Würde finde ich gut. Das wird auch der Titel dieser Folge werden. Also insofern, wir können ruhig für Würde, ich glaube, unser Publikum weiß ja, was wir meinen. So. Also insofern, es ist ja so, sag ich mal, sagen, wir können auch sagen, gerecht werden.
Gerecht werden, ja, das ist richtig. Ja, das finde ich tatsächlich fast noch treffender. Würde hört sich immer so ein bisschen an, als wenn man das so. Naja, einige tatsächlich, deswegen ist es vielleicht doch gar nicht so falsch, weil ich hatte das war wie so ein Schlüsselerlebnis. Das mein Elternhaus, das hat dann irgendwann mal mein Bruder übernommen und haben dann nochmal so eine kleine Dachbodentour gemacht und ich wusste, da oben waren noch Karten, die waren noch in einem Bein da drin, das wusste ich auch. Aber ich fand es halt echt traurig, die so nach irgendwie 15, 20 Jahren wieder rauszuholen, um dann festzustellen, okay, denen geht's gut, ist alles cool, ich habe auch nochmal welche graden lassen, ist alles völlig in Ordnung, aber ich dachte so, das ist eigentlich mehr als schade, dass solche Karten, also eine Karte erzählt ja immer irgendwie eine Geschichte, so. Also entweder kannst du dich daran erinnern, wann du das Ding gepult hast oder du sagst, oh Gott, da war ich ja so jung und da habe ich irgendwie noch den Sport gemacht oder geguckt oder, ach ja, stimmt, da hat ja MJ den Dreier, also man ist da relativ schnell wieder drin, wenn man sich so ein Stück Glitzerpappe anguckt. Und da dachte ich so, das kann es ja irgendwie nicht sein, dass man die Dinger irgendwie auf dem Dachboden vermutet oder dann doch wegfeuert. Also wie oft habe ich die Geschichte gehört, ja, hätte ich mal meine alte First Edition Sammlung behalten, hätte sie nicht weggeschmissen oder vertauscht oder sonst irgendwas oder auf dem Flohmarkt verscheuert. Und dann ist ja, muss ja irgendwie andere Möglichkeiten geben. So, und vor allem, also mein Herz schlägt immer so ein bisschen für Bulk, weil ich das immer so ein bisschen gruselig finde, wie diese Karten, wenn man sich auch einige Openings so anguckt, die werden dann da so durch die Gegend gefeuert oder in die Ecke geschmissen oder sonst was. Das finde ich immer so ein bisschen schade, weil ich finde, man kann dann gerade Kids immer noch mal irgendwie ein bisschen Freude machen oder irgendwelche, ich sag mal so Packs baut und die dann irgendwie auf irgendwie so einem kleinen privaten Flohmarkt dann irgendwie verkauft oder keine Ahnung was. Aber auf jeden Fall kann man damit Leuten Freude machen oder sie auch spenden oder sonst irgendwas. Aber die haben immer so ein bisschen so ein Dasein gefristet von einem, naja, ich bin jetzt hier in einem Schuhkarton, ich arme kleine Karte und friste mein Dasein und da muss es eine andere Möglichkeit geben. Und wir waren tatsächlich gerade in der Entwicklung von so einer Card Storage Box und haben da, das ist auch wieder etwas, was wahnsinnig viele Musterrunden und Überlegungen und wie baut man das auf, weil wir wollten das flach geliefert haben, damit wir eben nicht Luft verschicken, damit die Kosten einigermaßen unternehmerisch denken, klar. Und dann ist es eben diese Lösung geworden und da wird es jetzt auch mehrere Adaptionen noch geben für Slabs, für Toploader-Produkte. Das ist ja jetzt eine tatsächlich eine Bulk Storage Box und das ist auch ein Produkt, was ich sehr, sehr mag, weil es halt mit ein bisschen Individualisierung kann man dem irgendwie was geben und vor allem ist es ein Interior Piece, also ich kann mir das dann halt tatsächlich auch bei mir zu Hause hinstellen, ohne dass man jetzt irgendwie denkt, oh Gott, warum stellt er sich dann jetzt noch einen Schuhkarton hin? Das sieht ja ein bisschen seltsam aus und deswegen das Produkt muss ich auch in den Reigen mit aufnehmen, was ich tatsächlich sehr gerne mag.
Ich finde das ja spannend, auf welche Zielgruppe das hier geht. Ne? Also ich sag mal, wer jetzt zu Hause die klassische Glasvitrine hat mit den Acrylsachen und gerade im Pokémon-Umfeld stellt man ja auch gerne nochmal Displays aus und dann sehen die ja auch alle ein bisschen quietschig aus. So, wenn man jetzt totaler, sag ich mal, Pokémon-Fan und Nerd ist und sich nur in dieser Gruppe bewegt, dann hat man da wahrscheinlich eine gewisse Anerkennung und Leute haben eine Begeisterung. Das Klassische, was aber passiert, wie ich sagen muss, als erwachsener Mann oder erwachsene Frau, sagt, ich habe Besuch zu Hause. Da möchte ich natürlich jetzt nicht, dass mein Bild, ich habe ja auch Künstler zu Hause hängen, ich habe auch Kunst zu Hause hängen, da möchte ich natürlich jetzt nicht, weißt du, am Ende des Tages, dass ich das zerstöre mit irgendwie Pokémon. Jetzt weiß ich, einige aufschreien, die Kommentare werden wieder sein. Aber das geht mir gar nicht da um meine Frau. Es geht mir darum, dass ich da generell sage, ja Moment, es ist so, Kinderzimmer ist ein Problem. Ein Freund von mir ist Collector und der hat ganz viel Lego und Sachen und so weiter. Und der ist Collector und der hat in seinem Büro, sieht das ähnlich aus wie bei mir. Und da kam ein Umzugsunternehmen so und hat gesagt, sollen wir das Kinderzimmer jetzt auch ausräumen?
Ja.
So. Und natürlich können doch die Leute jetzt am Ende des Tages nichts dafür, sondern es ist ja so ein bisschen das Setting. Und ich finde, Raw to Rare schafft etwas, was mich also total anspricht, mit dezenten Pieces und dezenten Sachen, dem ja schon irgendwie so gerecht zu werden. Jetzt nicht, weil du musst vielleicht nicht alle deine Karten da ausstellen, aber deine 3, 4 und die fallen dann aber im Grundkonstrukt Wohnzimmer oder kurz so Gäste empfangen oder du hast es bei mir, ich habe ein paar in der Küche beispielsweise, wo es dann einfach reinpasst, als wäre es ein anderes Accessoire, wo du dich dran erfreuen kannst, weil du jeden Tag da irgendwie vorbeiläufst. Und ich finde, da hat Raw to Rare ein so eine Zielgruppe getroffen, die halt auch ein bisschen mehr auf Qualität und so Wert legt. Und am schlimmsten war für mich halt immer das Acrylglas. Deswegen, das, was ich am ehesten bräuchte, wäre jetzt Displayschutz. Also bei uns in der Pokémon-Szene sind diese Displays ja sehr beliebt. Wir sind ja eigentlich Crypto-Pros und wollen ja eigentlich nur Gewinn machen den ganzen Tag hier. Deswegen bräuchte man mal zum Stapeln halt auch verschiedene Alternativen von so Displays, die man zu Hause hat, aber wegstellt, weil ich habe ja nicht mal Bock, eine Lagerhalle zu mieten oder ein Schließfach oder so. Ich möchte es ja doch zu Hause haben. Wenn du in Hamburg wohnst, hast du nicht viel Platz. Ein Riesenproblem.
Ja, du hast aber eben gerade so ein paar Sachen gesagt, die einander bedingen. Also zum einen, dass man eben feststellt, oh, hier kommt ein Umzugsunternehmen rein und soll man das Kinderzimmer aufräumen, das ist nicht einfach in der Natur der Sache. Wir drehen uns um Spielzeug, wenn man es mal relativ klar und direkt ausdrücken möchte, weil das sind ja Karten eigentlich mit der Zielgruppe Kind beziehungsweise Spiel und das ist bei anderen Collectibles auch der Fall. Zum einen sehen deswegen auch die Umverpackung und Co. sehen dann natürlich auch ein bisschen quietschiger aus und wir als Collector oder wir eben auch als Hersteller, selbst im Bereich Supply, wir wollen das ja in ein anderes Licht rücken. Also wir wollen das ja woanders hinhaben. Weil am Ende, selbst wenn ich mir irgendwie eine kleine SpongeBob-Figur irgendwo hinstelle, weil ich das irgendwie cool finde, muss es ja eben nicht aussehen wie bei meinem Sohnemann im Zimmer, sondern das möchte ich ja irgendwo heroisieren, das möchte ich ja irgendwo idealisieren. So. Und das sind natürlich genau die Gedanken dahinter. Und ich denke immer, oder ich finde einfach, ich selber rede nicht von Zielgruppen, sondern ist jetzt ein feiner Unterschied, ich rede davon immer von Stilgruppen. Hm. Kann ich auch mal ein Beispiel machen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel bei mir in den Kiosk reingehe und mir dort Booster kaufe, und so war es tatsächlich auch, dann stand dann irgendwie so ein 8-9-Jähriger neben mir mit seinem Vater, der tatsächlich aussah wie eine Kopie von uns, also auch Cap, Vollbart, Hoodie an. Ja. Und der Kurze guckte mich dann an und sagte, Papa, guck mal, der holt sich da gleich irgendwie 6 Booster. Also ich bin immer so ein halbes Dutzend. Ich greife immer ein bisschen größer dann an, wenn ich einfach nur irgendwie mal Lust habe, mal was aufzumachen. Und dann meinte ich so, na, viel Spaß, mal gucken, was du denn da pulst und so. Und habe mich so 2 Minuten mit dem Jungen unterhalten. Der Vater hat mich angeguckt, als wäre ich von einem anderen Stern. Und das meine ich eben mit Zielgruppe. Ich habe ja mit dem Jungen in dem Moment viel mehr thematisch gemein als mit dem, weil eine Zielgruppe hat immer so ein bisschen den Nachteil, dass du das dann irgendwie nach Alter, Geschlecht, Einkommen, Herkunft, sozialer Status, und eine Stilgruppe ist eben so, ah, okay, das verbindet uns, weil das ist irgendwie ein Thema, um das wir uns jetzt gerade drehen. Und so sieht das eben generell auch bei den Collectibles. Natürlich, Außenstehende würden sagen, Herrgott, was sammelst du denn jetzt hier, irgendwie diese bunten Bildchen oder irgendwelche Figuren oder irgendwie Spielzeug aus den 90ern, was ist denn da los? Und ich sehe das ja gar nicht mehr so, sondern für mich sind das dann einfach stellenweise Kunstwerke oder sonst irgendetwas, und das möchte ich gerne haben.
Was ich so krass finde, ist, bei Klamotten ist das Thema, glaube ich, schon durch. Also ich möchte kurz ein Beispiel geben. Ich war auf einer großen Konferenz businessmäßig eingeladen. Da saßen da 2000 Leute und ich sollte einen Vortrag halten. So, und ich hatte ein Whitney Houston T-Shirt an, also wo sie groß hinten drauf ist, und hatte 4er Jordans an und hatte eine Baggy einfach an. Also genau diese 90er Jahre quasi gefeiert. Und es war in München und es war total heiß und da gibt es auch Videoaufnahmen von. Und da hat mich dann niemand mehr quasi auf mein Outfit angesprochen. Vor ein paar Jahren wäre das etwas gewesen im Sinne von, da gehst du noch mit Anzug hin. So, ja. Da hat mich niemand auf mein Outfit, das war schon normal, so nach dem Motto, ah, das ist einer von denen quasi. Ja. Und ihr dürft euch vorstellen, ich bin in einer sehr konservativen Branche, trotzdem war das so IT, okay, habe ich verstanden, und es war klar, aha, die Jordans, die er jetzt trägt, die er da gerade anhat, ah, die werden schon 800.000 Euro aufwert sein, selbst dem Laien war das klar. Und ich glaube, bei Klamotten bist du da schon so, diese Urban Culture, diese, dass man bereit ist, für Supreme-Marken einfach so viel Geld auszugeben. Oder ich habe ja jetzt auch einfach so einen blöden Essentials-Hoodie hier an, und die sind ja völlig overpriced für einen Hoodie. Also für mich finde ich die angenehm, ich finde die geil und so weiter. Aber auch da rede ich mir das ja schön. Und ich finde, das ist das, was bei den Collectibles und nicht nur dem Zubehör, das du herstellst, kommt jetzt immer mehr. Also die Leute sind ja immer mehr bereit, für gute Qualität zu zahlen. Und es wird ihnen immer wichtiger. Und wir haben ja früher immer so oft eine PSA 10 belächelt. Jetzt mittlerweile ist es ja schon auch Statussymbol geworden, eine PSA 10 zu haben. Das werden vielleicht einige Hardcore-Sammler, bleiben wir wieder bei der Stilgruppe, die sowieso ihr ganzes Zuhause in ihrer Wohnung so ausgerichtet haben, weil sie auch vielleicht noch so Pokémon-Fan sind und so normalisiert haben, ist halt was anderes, und die geben da auch Schweine viel Geld aus, aber denen ist vielleicht die Umverpackung nicht so wichtig. Nur, das ist wie mit Klamotten, ich kann ja jetzt auch nicht mit einem Pikachu-Pullover rumlaufen, es sei denn, er wäre wieder gepaart mit irgendeiner Marke beispielsweise, wo man dann so auch ein Gefühl hat, das sind Erwachsenen-Dinge. Ja. Also ich könnte jetzt auf die Bühne gehen, statt mit einem Houston könnte ich auch Pikachu tragen. Es müsste aber jetzt, müsste Pikachu sein als Stilikone. So. Ich will nur sagen, das finde ich so spannend, wie sich das entwickelt hat, wie nämlich diese kleinen quietschigen Kinderbildchen immer weiter in Richtung Mode, Stil, das Collab mit Adidas, die jetzt bevorsteht. Das ist ja für dich, Enno, wahrscheinlich der Traum, dass die stark zusammengehen, weil das ist ja wieder positiv auch für Raw to Rare, wenn solche Dinge passieren.
Genau, also ich würde auch einfach mal so einen Call machen und sagen, Raw to Rare vor 20 Jahren, glaube ich, wäre gar nicht möglich gewesen, also jedenfalls nicht in diesem Themenkomplex, weil der Fokus war einfach gar nicht da, und das ist tatsächlich eine sehr, sehr treffende Analogie, also was den Klamottenbereich angeht, auch jetzt bei mir im Businessumfeld, ich meine, streng genommen sind eine Vertriebsgesellschaft, ein Handelsunternehmen, so, und wir stellen Produkte her, die von Menschen gekauft werden. Also ich weiß jetzt nicht die genaue Zahl, aber allein bei Leuchtturm sind es weit über 3000 Produkte für eben das ganze Thema aufbewahren und Sammeln von Münzen und Briefmarken. Da sind ja noch ein paar andere Marken im Unternehmen. Tatsächlich, da war schon eher so der Duktus im Anzug und Co. Und ich glaube, man kennt mich gar nicht ohne Cap. Ich glaube, die meisten wissen nicht mal, dass ich Kopfhörer habe im Unternehmen. Und ich habe immer Sneaker, Hoodie oder sonst irgendwas an, weil das tatsächlich, das ist völlig normal geworden. Ich meine, gut, jetzt komme ich noch aus der Werbung. Das ist auch nochmal ein bisschen anders gewesen. Aber das ist eigentlich eine sehr gute Analogie. Also heute kann man sich wahrscheinlich nicht vorstellen, dass man irgendwie mit einer Halskette rumläuft, wo irgendwie eine PSA 10 irgendwie dranhängt. Sieht man mal hier und da, also jetzt Kiki ist ein sehr gutes Beispiel oder auch der Logan Paul aus den Staaten mit dem Illustrator Pikachu, das natürlich, das sind dann so das sind so die Avantgarde, die das irgendwie versucht einzuführen oder zu sagen, Mensch, guck mal, sowas geht auch. Ich glaube aber auch im Hinblick jetzt auf K-Pop und J-Pop, da brechen ja auch sämtliche Dämme. Und ich glaube, da werden wir noch relativ viel spannendes Zeug sehen. Und das wird auch, gerade was in solche Collectibles angeht, das wird auch viel stärker in den Alltag eingreifen. Das wird ja normaler, sagen wir es mal so. Das hört sich immer so ein bisschen, wir stecken ja sehr tief drin in den ganzen Themen. Aber ich habe trotzdem manchmal Gespräche, da werde ich angeguckt, als wäre ich wirklich vom anderen Stern. Wie kann man denn Karten sammeln? Also verstehen die Leute gar nicht. Ich glaube, das wird viel stärker in die Gesellschaft reingetragen. Bin ich mir ganz sicher. Und da freuen wir uns auch natürlich drauf.
Ja, ich glaube auch, es trifft, glaube ich, so ein bisschen den Zeitgeist im Moment. Ne? Also wir haben es gerade gesagt, ne? Vor ein paar Jahren wäre das undenkbar gewesen, das tatsächlich auch so zu machen. Es wird viel gesellschaftsfähiger und auch das Hobby generell wird viel erwachsener auch wahrgenommen, als es noch vor einer gewissen Zeit ist. Und ich würde auch sagen, in demselben Stil ist es jetzt auch, wenn wir über das Thema Ausstellung der eigenen Sammlung sprechen, auch das wird erwachsener. Ja, früher hast du alles ins Regal gestellt, war einfach hinten drin gestanden. Es war okay, man kann es gar nicht anders, aber auch da ist es ja eigentlich nur der nächste Schritt, genauso wie sich das Hobby weiterentwickelt hat, dass auch alle Dienstleistungen und Produkte drumherum sich darauf anpassen. Also ist ja eigentlich nur der logische Schritt, meiner Meinung nach.
Richtig, genau. Und deswegen daher auch dieser holistische Ansatz, also wirklich sich zu positionieren, zu sagen, nee, wir sind schon für alle Collector da draußen und eben nicht in diese Falle zu tappen, wir machen jetzt Supply und das machen wir irgendwie super wertig oder besonders günstig, gehen in Preiskampf mit allen großen Herstellern. Das kann, wenn Unternehmen das machen oder Marken das machen wollen, sollen sie es gerne tun. Ist aber aus auch jetzt aus meiner persönlichen Sicht ein bisschen zu kurz gesprungen, weil am Ende machst du dann das, was alle anderen auch tun. Also ich sag mal, ein Mac-Holder ist ein Mac-Holder, den kann man jetzt im Shape nochmal ein bisschen ändern, Magneten verändern, aber am Ende, man macht keinen, das ist jetzt kein total krasser Twist. So, ich will jetzt auch nicht sagen, dass die Produkte, die wir haben, jetzt, wow, das ist ein Paradigmenwechsel, das ist, weiß ich nicht. Das wird die Zeit mit sich bringen, wie das angenommen wird und wie die Leute das finden und was dann auch an neuen Produkten kommt. Aber deswegen ist es vor allem für Rawtrayer wichtig, Produkte wirklich zu konzipieren. Also die Marke ist ja eine Konzeption und eben auch alles, was Produkt anbelangt. Schließt auch einige Produkte tatsächlich kategorisch aus. Das muss man gucken, wie lange man das durchhält. Aber das ist eben gerade das Thema, was wir jetzt eben die ganze Zeit besprochen haben. Also dieses Erheben eines Collectibles, das kriegst du halt nicht ohne weiteres hin. Da muss ordentlich Hirn rein.
Ja, ich glaube, wenn ich euch als Marke so ein bisschen beschreiben würde, es ist ja Gott sei Dank so, es gibt ja eine gewisse Verfügbarkeit. Das heißt, ich kann ja bei euch online etwas bestellen, kann es kaufen, kriege es geliefert, kann es aufstellen und es ist wertig. So, es ist aber nicht so, dass ich jetzt erstmal, sag ich mal, wie so eine Schreinerei, dass es dann erstmal 27 Tage dauert, bis überhaupt nur der erste Plan ist, wie es dann mal funktioniert. Dann wird es handverarbeitet mit Mahagoni und dann wird es nochmal versiegelt. Auch alles total geil. Ihr seid ja in so einem Sweet Spot der hochwertigen Verfügbarkeit. So, dass ich eben nicht das in irgendeiner Form jetzt darauf warten muss, ich kann es einfach mal wegbestellen. Oder die Kisten sind halt sehr geil und die sind halt für mich machbar und sie sind zu einem Preis, der zwar ein bisschen höher liegt als die Temu-blöde Ware, also das würde ich auch offen sagen. Oder ich bestelle auch jetzt nicht nur en masse bei Amazon, das finde ich ja auch ganz cool, wenn es mal ist, ich habe ein Unternehmen noch ein Gesicht. Also der Enno, den gibt es da halt auch. Ne? Also ich verbinde fühle was damit, wenn ich das aufbaue. Und ich finde, da habt ihr so einen Sweet Spot halt einfach getroffen, wo der Sammler, der eh schon bereit ist, sehr viel Geld für sein Hobby auszugeben, auch bereit ist, ins Equipment zu gehen. Also ich behaupte einfach mal, vergleichen wir es mal mit einem Golfspieler, ne? Der kauft sich ja auch drumherum, also mein Schwager, der ist leidenschaftlicher Golfspieler und ist Engländer. So, und der ist 2 Meter groß und sieht halt echt wie Tiger Woods aus und ist halt ein cooler Typ so und der achtet natürlich auch drauf. Der möchte auch so geile Bälle haben und so und ein bisschen Design, weil das ist sein Hobby und damit lebt er. Und für den ist es völlig normal, wenn er so in Köln losläuft und sagt, sowieso ein bisschen Style zu haben, so, der Motto hat Spaß und so. Das macht ihm Spaß, ne? Und da ist dann halt so eine Sache, wo ich auch selber bei mir merke, klar, ich möchte, dass sie eigentlich mal aus diesen billigen Slabs irgendwo mal raushaben und so eine Wertigkeit, AOG ging da mal schon einen schönen Weg, auch die Slabs anders zu gestalten, wertiger zu gestalten, wird leider nicht so angenommen, jedenfalls im Preissegment leider nicht so angenommen, dass sie parallel mit PSA mithalten könnte, aber diese Bestrebungen als solches sind komplett richtig, aber ich muss auch sagen, ich musste erst auf euch kommen, um dem Problem gewahr zu werden. Also ich habe es vorher gar nicht gecheckt, dass es überhaupt ein Problem gibt.
Ja, das kann ich nachvollziehen, weil also zum einen, du hast ja schon sehr viele Sachen gesagt, also uns geht es jetzt gar nicht darum, irgendwie super teuer zu sein oder irgendwelche Luxusgegenstände herzustellen, sondern es soll tatsächlich auch alles bezahlbar sein. Mhm. Also jetzt ein Doppelpack Slab Galleries, also da kannst du 12 Karten oder wenn du sie eng stellst, kannst du auch 14 Karten draufstellen, geslappt, kosten 28 Euro. Also das ist jetzt nicht irgendwie monströser Preis. Das liegt natürlich daran, durch eben das Unternehmen, durch die Lieferketten, beziehungsweise auch, wir rufen natürlich andere Kontingente ab. Also wir bestellen jetzt nicht nur 3 Pakete bei demjenigen, der uns die Dinger baut, sondern es sind dann schon andere Mengen und das ist natürlich dann auch für die Verfügbarkeit gut. Wir haben Hochregallager, wir haben Außenlager, wir können also auch relativ viel dort, ich sag jetzt mal anbieten, sagen wir es mal so. Ist natürlich trotzdem, man muss immer gucken, Lagerkosten sind ja auch da, man darf sich jetzt nicht, aber egal, ich führe zu weit. Also ja, Verfügbarkeit ist ein Thema, Preis soll trotzdem irgendwie machbar sein. Dass man das gar nicht so, ich glaube, das haben viele gar nicht so auf dem Schirm, dass man sich sagt, ja stimmt, eigentlich hat er ja recht, man könnte ja auch die Bullkarten, also ich gehe jetzt mal an die Magic-Leute da draußen, die müssen sich ihre Decks zusammenbauen oder selbst auch aktive Pokémon-Spieler oder auch nicht aktive Pokémon-Spieler, aber die mit Decks operieren. Das will ich irgendwie verfügbar haben. So, und wenn ich das jetzt in irgendeinen Schuhkarton da irgendwie reintue, dann habe ich es eben nicht verfügbar, sondern muss ich das irgendwo rausprökeln. Und so kann ich das halt in mein Möbel reinstellen, habe es eigentlich immer griffbereit. Und dieses Problem will ich gar nicht nennen, sondern das ist meistens ein Aha-Effekt. Ja, stimmt, irgendwie sieht es ja auch viel cooler aus. So, oder dass ich irgendwie für meine gut PSA, das sprengt den Rahmen, da könnten wir uns 3 Tage drüber unterhalten, aber ich sag jetzt mal, diese Cases, die jetzt schon seit eh und je so aussahen, wo vielleicht fast das alte Layout der Labels fast noch ein bisschen schicker fand. Also tatsächlich, gerade wenn du irgendwie aus den 80er, 90ern Karten sammelst, die sehen halt immer schon gut aus, wenn die in so einem PSA-Case sind. Slab drin sind. Und das Ding aber nochmal irgendwie zu feiern, in den Raum reinzutun, ist jetzt, glaube ich, auch gar nicht so eine riesig neue Erfindung. Da gibt es ja auch ein paar andere Produkte, die dann, das sind halt diese wuchtigen Acrylblöcke, wo ich dann den Prügel da irgendwie reinhauen kann. Sieht auch nett aus, kann man auch irgendwie machen, aber das haben wir vorhin einmal so kurz angerissen. Das liegt so ein bisschen auch daran, in welcher Lebenssituation befinden wir uns denn? Wo sind wir denn? Wir sind, ich bin Familienvater, also ich habe irgendwie natürlich auch im Haus auch ein paar andere Ecken und ein paar andere Themen. Und das soll sich ja irgendwie gut integrieren. So, und das tun die Produkte halt. Also sind eher also ein bisschen paradox, aber sind fast unauffällig. Das merken wir mal ganz oft auf den Messen. Das ist nur auch ein schwarzer Messestand, schwarze Produkte, das ist dann so ein bisschen misleading manchmal. Sieht zwar cool aus, aber wir hatten schon ein paar Leute, die haben dann wirklich gefragt, ja, was verkauft ihr denn jetzt hier? Naja, hier die Gallery zum Beispiel. Ach so, gut, das habe ich gar nicht gesehen. Ist gut fürs Produkt, aber tatsächlich am Verkaufspunkt natürlich jetzt nicht so schlau. Er muss natürlich auch da wieder optimieren und das ein bisschen nach vorne pushen. Tatsächlich ist das so ein Need, den wir irgendwie da versuchen zu kreieren, würde ich mal sagen, ja.
Das schreit ja nach Neon-Produkten, oder? Die ihr noch dann mit hinzufügen müsst.
Na, tatsächlich, die Galleries, die kommen jetzt in ordentlich verschiedenen Farben.
Ach echt?
Aber eben auch, dass sie trotzdem immer noch Also eine Neon Gallery machen wir jetzt nicht. Wir haben tatsächlich mal überlegt, das in einem, das ist so ein durchgefärbtes Acryl, aber dann wären die Dinger nicht nur brutal teuer, sondern das ist dann schon wieder einer zu viel. Das sieht dann schon wieder ein bisschen zu crazy fast aus. Wir haben uns mal die Muster irgendwie mal machen lassen. Das ist ja einfach nur ein anderes, in dem Fall ein anderes Werkzeug, ein anderes Material. Aber tatsächlich, es soll eben ja ein Interior Piece sein. Und wenn ich irgendwie meine Wand zu Hause weiß gestrichen habe, mag das vielleicht nicht jeder, wenn die schwarz sind, sondern möchte die auch in weiß haben oder in gelb oder was weiß ich.
Ja.
Das wird natürlich jetzt, das ist ja das Schöne bei den Produkten. Deswegen, wir sagen ja selber, das ist das Base Set. Also es ist die Base First Edition, also deswegen haben wir auch ein paar Klamotten oder ein paar Produkte, die gibt es dann wirklich nur einmal, das sind First Edition, also zum Beispiel den Tuhuk in Gelb, den du da hast, der hat so ein First Edition Label drin und wenn der Run rausverkauft ist, dann wird es die so auch nicht mehr geben. Aber die Card Storage Box zum Beispiel ist ein Standardprodukt, aber die wird es, hoffe ich, auch immer geben und wie gesagt, da ist es natürlich gut, wenn du so ein Base-Set hast, dass du von dort aus Adaptionen für sämtliche Collectibles eben auch machen kannst.
Gibt es, habt ihr Konkurrenz, gibt es euch schon in den Staaten oder sowas? Es dauert vielleicht, also da, sag ich mal, wir können auch eben über die Staaten reden, so als Vorbild, gerade was die Größe der Messen angeht, wenn wir da über so einen National reden, die Bedeutung, wie ein Gary Vaynerchuk halt völlig normal, ich bin großer Fan seit schon 10 Jahren, völlig normal sagt, ja klar, geht's Geld, pack es in Collectibles und nicht mehr in irgendwelche Rüstungs-ETFs, Konzerne, Aktienpakete, sondern wenn du noch ein bisschen was für ein Gewissen machen willst, mach wenigstens das. Da sind ja viele Vorbilder. Gibt es denn da schon irgendwelche Marken? Also mir persönlich frage ich so, weil mir ist noch nie was über den Weg gelaufen, irgendetwas Vergleichbares zu dem, was ihr macht. Gar nichts.
Nee, aber wir sind natürlich auch, also wir haben ja eine eigene Distribution in den Staaten. Also wir können ja in die USA und Kanada auch tatsächlich, das wird dann auch beliefert. Also das bauen wir jetzt gerade mit seinem Testlauf, wird das alles gerade aufgebaut. Natürlich, wir sind auf vielen Veranstaltungen entweder als Beobachter, hört sich immer so ein bisschen fast sneaky an, aber tatsächlich, wir beobachten wahnsinnig viel, wir gucken uns viel an. Das Sammelverhalten ist in den Staaten tatsächlich ein bisschen anders. Das muss man dort auch erst ein bisschen reintragen. Die sind auch sehr convenient unterwegs, also eine Card Storage Box selber aufbauen, glaube ich, das wird in den Staaten nicht so gut funktionieren. Da musst du irgendwie Wandhalterungen mit zur Slab Gallery dazu geben. Das macht es einfach, weil die Wände dort sind fast überall die gleichen. Das ist im europäischen Raum natürlich ein bisschen unterschiedlich, deswegen haben wir kein Befestigungsmaterial dazu geliefert, weil, keine Ahnung, ob du jetzt eine Holzwand hast, eine Steinwand oder was auch immer. Da müsstest du ja irgendwie einen Sack anschrauben und Dübeln mit dazu liefern. Aber das tatsächliche Sammeln in den Staaten ist, ja, ich will jetzt gar nicht sagen, extrem anders, aber da ist der Need auch wirklich noch nicht bis jetzt da gewesen. Man sieht es an so ein paar Beispielen wie Zion Cases zum Beispiel. Ne? Zion Cases hat einen guten White Spot identifiziert. Leute laufen, ob es in den Staaten ist oder auch hier, eben mit diesen Köfferchen da durch die Gegend, haben ihre Slabs da drin. Und das war auch etwas, was vorher, glaube ich, gar nicht so, das war den Leuten, glaube ich, gar nicht so bewusst, dass da ein White Spot ist, aber es macht ja total Sinn. So, und Presentation oder auch eben das Traveln, ob du jetzt zu einer Convention oder sonst wohin, das sind natürlich für uns wahnsinnig interessante Spielwiesen, weil sie eben noch nicht besetzt sind oder jedenfalls nicht holistisch besetzt. Das gibt immer vereinzelte Produkte, die da irgendwie in diesen Bereich reingehen. Aber wenn ich mich jetzt auf so eine Card Madness oder Card Convention oder National oder was auch immer bewege, dann will ich natürlich meine Collectibles auch irgendwie, ja, auch vor allem lässig und cool dabei haben. Da gehen wir halt auch rein, ja.
Es gibt nämlich nichts Schlimmeres als diesen schwarzen Koffer. Also ich bin ja oft da, wie gesagt, im T-Bag Center oder auch so mal unterwegs und dann habe ich diesen Koffer immer dabei. Mhm. Der ist zwar super verarbeitet und da kannst du auch mal irgendwo gegendotzen. Ich glaube, da passiert wenig. Du kannst die Karten auch rausnehmen, du kannst sie aber nicht richtig lesen und so. Und ich sage mal ganz ehrlich, also ich bin ja schon jemand, glaube ich, der doch ein bisschen eitel ist und diesem T-Bag Center am Samstagmorgen mit so einem schwarzen Koffer. Ja, meine Tochter habe ich auch noch was Vernünftiges angezogen. Wir sehen dann auch eigentlich ganz nett aus. Also könntest du ein Foto machen und sagen, Mensch, da, ein toller Papa, der geht mit seiner Tochter zur Pokémon-Messe. Dass die natürlich jetzt das heutiges Eigeninteresse ist, wissen die Leute ja nicht. Und dann habe ich immer diesen schwarzen, schweren Koffer. dabei. Gefällt mir gar nicht. Ich bin ja schon ganz neidisch auf deine Tasche quasi, Enno, die du ja ab und zu mal dabei hast, wo man Sachen schon reinpacken kann. Und was ja immer das Doofe ist, du musst dich ja immer entscheiden zwischen Karte, Toploader oder Slab. Weil du hast ja nicht ein Produkt, wo ein bisschen mehr reinpasst, wo irgendwas anderes geht. Und jeder weiß ja, wenn du mit einem gewissen Wert unterwegs bist, sind wir wieder bei Wertigkeit und Würde, da musst du ja fast schon so auf so einen Koffer gehen, weil du ja natürlich auch ein bisschen mit Sicherheit und wenn du da irgendwo unterwegs bist, die Leute wissen ja Gott sei Dank nicht, wie teilweise mit was für Werten wir da als Sammlern rumlaufen und hantieren, weil sonst wäre es teilweise schon ganz schön gefährlich. Also deswegen, da kann ich den Lied total verstehen. Einmal Style, einmal es passt rein. Also wenn ich jetzt noch so eine Tasche umhält, will keiner merken, dass ich mit Pokémon-Karten unterwegs bin. Ist völlig surreal, was wir hier gerade bereden. Aber es ist ein Lied, es ist ein Markt und ich glaube, dass wenn wir den Style in diese Kartenwelt generell reinkriegen würden, ist was anderes, ist was anderes, weil das Einzige ist halt nur, du kannst es nicht so gut tragen, ne? Also du kannst halt so ein MagSafe oder so ein Bilderrahmen ist halt ein bisschen schwer durch die Gegend zu tragen.
Nein, das stimmt. Nicht nein, sondern ja, das stimmt. Wir arbeiten tatsächlich aktuell an verschiedenen, vor allem Travel-Produkten, eben um dieses Problem. Also ich habe manchmal auch so das Gefühl, ich sehe immer aus, als wäre ich jetzt, hätte ich jetzt den Hausmeisterjob mit meinem Köfferchen, wenn ich irgendwo reingehe. Ich will die Dinge auch nicht schlecht reden. Sie haben natürlich die haben einen unfassbar praktischen Nutzen und sie sehen ja auch jetzt nicht irgendwie strange aus, aber dann doch wieder so ein bisschen so, das ist so ein so ein Ding, was man da irgendwie mit sich herumschleppt. Ich sehe es ja mal auf den ganzen Trade Nights und auf den Events und das ist auch, glaube ich, alles völlig in Ordnung, völlig cool, aber ich bin mir sehr sicher, da geht noch mehr und du hast ja eben gerade die Cross-Body-Bag angesprochen. Auch da ist das Volumen der Tasche verändert worden. Also gibt es so 1,5 Liter Cross-Body-Bags, dann gibt es die großen, die Sling-Bags und wir sind so in between. Auch das Ding ist natürlich komplett eine Eigenentwicklung mit einem relativ robusten Material, das ist ein bisschen Wetterschutz, dass dann nicht die ersten Regentropfen irgendwie das Collectible angreifen. Relativ breites Band auch dran, du kannst dir da dein Tohokra machen, bla bla. Aber tatsächlich, so bin ich auch über die National gelaufen. Also ich habe mir dort meine Slabs reingedonnert und dann war das für mich völlig ausreichend, weil mehr als jetzt irgendwie 10, 12 Slabs brauche ich jetzt auch nicht auf die National mitnehmen oder das, was ich mir jetzt gerade eingekauft habe oder sowas. Wenn es denn mehr wird, ist natürlich aktuell so ein Köfferchen irgendwie super. Und ist ja auch eigentlich schon zur Mundart geworden. Mensch, zeig doch mal, was du in deinem Koffer hast. Also was ist dann so deine PC? Trotzdem bin ich mir sehr sicher, dass da noch einiges geht. Also da arbeiten wir gerade aktuell dran. Also das wird spannend.
Also ich finde ja so einen Koffer, ich finde es auch schrecklich, damit rumzulaufen. Bei mir steht ja auch eher mal rum oder wird dann im Auto transportiert. Und ich finde, so ein Koffer ist genauso zwischen den Welten. Also wir sprechen jetzt ja ganz viel über professionelle Darstellung, ein gewisses Schick, ein gewisser Style, eine gewisse Eleganz, ne, in dem wie man seine Sammlung dann vielleicht auch transportiert. Und auf der anderen Seite steht für mich so diese klassischen Pokémon-Produkte. Also wenn wir jetzt so einen Koffer in Gengar-Form hätten zum Beispiel, wo du halt komplett diesen Nerd ausleben kannst, ja, wo du sagst, so, es gibt doch Pokémon Center ja zum Beispiel diese Rucksäcke in Gengar-Form, in Evoli-Form und so weiter. Und dieser Koffer, dieser klassische schwarze Koffer, der steht für mich genau dazwischen. Der ist weder Fisch noch Fleisch für mich. Also deswegen tue ich mich auch so schwer mit dem Produkt, ja.
Geil, weißt du, was der Koffer ist? Es ist die Jack Wolfskin-Jacke.
Ja.
Der Koffer ist die Jack Wolfskin-Jacke.
Ja.
Es ist zu gut, um es schlecht zu reden. Und gleichzeitig ist es null stylisch. Am besten hast du es halt im Pärchenlook genauso an, ne, so nebeneinander und gehst dann in der Ostsee spazieren. Ich habe überhaupt nichts gegen diese Leute, aber es ist für mich genau dieses Produkt. Naja, mit der Jacke kannst du nichts falsch machen. Kostet auch ein bisschen Geld, aber ist halt auch irgendwie nicht cool. Also genau, aber es ist auch nicht dieses quietschige, sag ich mal, voll auf Pokémon, ne? Also du sagst, genauso wie mit dem Binder, ist ja genau dasselbe, ne? Hast du das Thema ja auch. Also es gibt ja sehr schöne Binder von Pokémon, das Glurak, das Gengar und das Pikachu ist sogar sehr toll mit dem schwarzen, mit dem gelben Accessoire dabei und das ist auch ein hochwertiger Binder als solches, fühlt sich auch toll an. Und auf der anderen Seite gibt es halt diese ganzen Schrottbinder, die auch echt schlimm aussehen und auch in Farbwahl oder nicht. Und dann gibt es auch wieder Raw-to-Rare-Binder, die auch wieder so einen eigenen Style mit so kleinen Sachen und so ein bisschen schöner. Und das ist eigentlich ganz schön. Ich finde auch ganz schön, Enno, wie du es siehst, wir reden ja gar nicht die anderen Sachen schlecht, sondern es ist ja ein Nebeneinander und es erklärt ja nur, warum es diese Marke halt noch dazu gibt und für wen die Stilgruppe, das werde ich auch kopieren, für wen diese Stilgruppe ist. Und ich glaube halt, dass bei uns ein Riesenthema ist, diese Stilgruppe. Deswegen auch mal die Frage an dich. Wir sagen ja hier immer, wünsch dir was. Was würdest du dir denn für Events und Locations wünschen für deine Produkte? Also ich sag mal so, wir stehen jetzt in so einer Sporthalle und da ist Straight Night und da ist auch Road to Rare. Ist auch alles cool. Wir sind jetzt in einem, ich sag mal, gegenüber von einem Spielzeugladen sind wir dann, das soll gar nicht gegenschätzlich sein, heute sitzen wir beide auch nochmal zusammen und machen tolle Dinge in einem Pokémon-Laden, der auch aussieht wie ein Pokémon-Laden mit Plüschig. Mhm. Und so soll ja auch so sein, weil er ist ja auch für Kinder. Also wir treten dann ja beide mal zur Seite und sagen, lass die Kinder mal ran. Das ist die Gruppe. Was wäre jetzt persönlich für dich? So, für uns Ü40er, wo wir uns dann abends mal zusammensetzen und das ist dann nicht so Trade Night mit dem Koffer, sondern wo alles so zusammenpasst. Wo alle so, wo wir sagen, das ist eigentlich die richtige Atmosphäre, da fühlen wir uns wohl.
Ja, das ist eine gute Frage. Da muss man natürlich gucken, wie man das Collectible sieht. Also ist es eine Spielkarte? Also es gibt auch Spieler, die zocken, glaube ich, mit Moomrion. Also bin ich mir sehr sicher, dass die sagen, ist mir vollkommen egal, ob der Prügel da irgendwie so und so viel kostet. Ich will das Spiel spielen. Oder eben so wie wir, die das Ding ja irgendwie so ein bisschen, oder die Dinge, sind ja auch mehrere, sind mit Comics ein ähnliches Phänomen. Und ich glaube, dann wünschst du dir auch, dass das irgendwie, dass das in einem totalen, tollen, loftartigen Gebäude ist, wo du irgendwie sagst, ich glaube, so die, wo wir uns gerade noch so befinden, was den Umgang mit Collectibles anbelangt, ist, dass der Begriff der Ästhetik noch nicht so ganz da ist, wo er eigentlich hingehört, meiner Meinung nach. Die Karten, an denen man sich dann irgendwie nicht satt sehen kann, sei es jetzt Sportkarten oder Pokémon-Karten oder sonstige Karten, das ist ja für uns etwas vor allem wahnsinnig Ästhetisches. So, und das Drumherum, das sagen wir, ja komm, ist egal, stellst du das da auf deinen komischen Pappaufsteller und fertig. Aber genau das ist es eigentlich nicht, sondern es ist ja ein ganzheitlicher Ansatz und so wie du sagst, gibt da so ein paar Tapeziertische, da knallt man dann da irgendwie seine vitrinenartigen, selbstgebauten Dinger darauf und Händler verkaufen. Ich will das alles nicht schlecht reden, das ist auch auf der National. Also tatsächlich, da hast du manchmal Showcases, wenn du da einmal drüber fliegst, dann denkst du, wow, wir sind ja aber im sehr hohen sechsstelligen Bereich gerade und du haust das in so ein Ding rein mit so einem Zylinderschloss, wo ich weiß, da brauche ich nur einmal gegenhusten, dann ist das Ding auch. Weil du nach der Location gefragt hast, ich glaube, das ist jetzt vielleicht nicht gerade die, krasse, das ist kein krasses Operngebäude oder sowas und das ist vielleicht auch nicht irgendwie das Architektenhaus, aber es ist auf jeden Fall irgendetwas, was vielleicht auch, vielleicht muss man auch andere Dinge noch kombinieren. Vielleicht ist es auch ein bisschen mehr Happening drumherum und nicht einfach, okay, wir laufen hier alle mal im Kreis und gucken uns die Karten an und ab und zu wird mal ein Glücksrad gedreht, wenn wir jetzt bei den Conventions sind, auch da, no front, das wird das überhaupt nicht schlecht drehen, das ist alles cool und viele Sachen drumherum passieren ja auch schon. Aber vielleicht ist es auch irgendwas anderes noch. Vielleicht hat man daneben, weil wir jetzt bei dem Value-Thema vorhin auch mal kurz gewesen sind, oder nicht Value-Thema, aber es sind ja schon stellenweise sehr teure Karten. Vielleicht gibt es auch nochmal eine Beratung oder vielleicht nochmal irgendwie ein Podium, wo sich Leute darüber austauschen oder sonst irgendwas. Also ich würde es gar nicht an eine Lokalität fixieren wollen, sondern eher vielleicht ist es sowas wie, vielleicht hat man nochmal irgendwelche schlauen Menschen, die auch nochmal so ein paar Dinge dazu sagen oder dich irgendwie guiden oder wir drehen uns ja auch um das Thema Submission, wo wir halt auch reingehen wollen und da hat es auch ganz viel mit Aufklärung zu tun. Viele Leute trauen sich vielleicht noch nicht, wissen gar nicht, ja, wie muss ich jetzt die Karte irgendwie überhaupt vorbereiten oder was ja erst so ein bisschen verpönt war, was jetzt glaube ich aber so langsam auch irgendwie Akzeptanz findet, ist das ganze Kartenpflege. Ja, also wie da geht es nicht darum, wie kann ich aus einer 7 irgendwie eine 10 machen und irgendwie versuchen, PSA da zu trollen, sondern eher, wie kann ich meinen Case irgendwie nochmal aufpolieren, dass die kleinen Kratzer da rauskommen. Oder da ist jetzt ein bisschen Dreck auf meiner Karte, vielleicht kriege ich den doch irgendwie runter, ohne die Farbe abzukratzen. Das sind alles Dinge, die, glaube ich, das so ganzheitlich vielleicht nochmal, das muss woanders hin, um diesen Dingen auch gerecht zu werden, um vor allem auch den Preis eines Collectibles zu rechtfertigen, weil am Ende für einen Außenstehenden ist es nicht nachvollziehbar, warum kostet die Karte jetzt 13.000 Euro. Das ist ja, du denkst, das ist ja völliger Irrsinn. So, und um dort eine Akzeptanz zu schaffen, müssen natürlich auch solche Preise vermittelt werden. Und wenn du jetzt irgendwie so eine Flohmarktatmosphäre schaffst, ist das jetzt vielleicht nicht, die beste Grundlage, also am ehesten würde ich das vielleicht vergleichen, auch wenn das ein bisschen sehr doll ist, aber es gab ja eine Zeit, da waren ja Uhren extremst gehypt. Also tatsächlich, mag auch gerne schöne mechanische Uhren, finde ich wahnsinnig faszinierend. Und wenn man sich solche Veranstaltungen, wo Uhren präsentiert werden oder wo Uhren irgendwie gedroppt werden oder Autos, ist ja vollkommen egal, also wirklich auch sehr, sehr teure und sehr, sehr wertige Gegenstände. Aber wenn man hört, First Edition Glurak in einem bestimmten Zustand ist genauso teuer wie Rolex Modell XY, dann sind wir da ja nicht wirklich weit auseinander. So, und weiß jetzt nicht, ob das irgendwie Côte d'Azur sein muss, wo solche Sachen passieren. Das würde ich jetzt gar nicht sagen, aber vielleicht ist es eine Kombination aus einer coolen Location mit irgendwie einem etwas anders gearteten Rahmenprogramm, um dem Ganzen nochmal irgendwie so einen Uplift zu geben.
Das ist ganz witzig. Ich war mal in Berlin eingeladen zu einem Pre-Event von Sneakern, die dort gehören. Das haben die, falls ihr jemanden den Club kennt, das ist das Watergate in Berlin gewesen. Das heißt, das ist direkt unten an der Spree, Warschauer Straße, steigt da ausgedrungen, Drogen, aber Szene-Club, bla bla bla. Die haben diesen Club quasi gemietet und ihn umgebaut und dort hatten sie ein paar Sportler dann dabei, hatten ein bisschen Musik dabei und es ging logischerweise dann auch ein bisschen mehr so in diese Hip-Hop-Richtung. In dieser Geschichte. Und das war einfach ein nettes, cooles Event. Und da wurde ich jetzt eingeladen, weil ich halt mal en masse damals, als die Sneaker-App rauskam von Nike, die dann selber geraffelt haben, da habe ich halt eingekauft und Ende. Und dann war ich relativ schnell in dem Status, weil da war dann so, ja, wir laden dich mal ein, du scheinst ja irgendwie Fan zu sein. Und das war jetzt natürlich so eine Atmosphäre, die jetzt von Nike und gesponsert war, alles ganz geil. So ein Ed Jordan und gerade Berlin, das war angesagt, ne? Das war cool. Ich habe aber immer so ein bisschen bei mir noch dieses, ich weiß nicht, wenn ihr ein bisschen in der Kunstszene auch mal unterwegs seid oder so nach der Museen, ne? Finde ich halt sehr schick. In Hamburg gibt es das immer, da kannst du dann halt einmal, kriegst eine Karte, kaufst einmal ein Ticket und darfst die ganze Nacht durch alle Museen wandern oder so. Und es gibt bei uns hier das Mont Blanc Haus, da kannst du am Donnerstag, Donnerstag, immer umsonst rein und so. Und ich finde, man braucht sich eben nicht hinter den Uhren verstecken, man muss auch nicht der Wempe sein, der total ätzend ist unten, also hasse ich den Laden, das ist überhaupt nicht modern in irgendeiner Form. Auch wenn die es versuchen, sind es trotzdem Idioten. Okay, jetzt habe ich ja ab. Wempe kriegen wir nicht mehr als Sponsor. Auf jeden Fall, kann ich erzählen, mein Ehering habe ich bei Wempe gekauft, also zwei. Ne? War meine Frau ja geheiratet. Und weißt du was? Da bezahlst du schon so viel Geld, ne? Und Gold und bla und Shishi und hast beratet und wollen sie noch einen Champagner und guckst da auf die Alster, also im Jungfernstieg und was weiß ich nicht alles, ne? Und dann bestellen sie die in der falschen Größe, so dass wir bei unserer Hochzeit mit Leihringen heiraten mussten. Deswegen habe ich so eine gewisse Wempe-Abneigung. Nachdem ich da schon Uhren gekauft habe und mein Vater auch schon Uhren gekauft habe, habe ich echt schlechte Laune. So. Und deswegen kann ich den Laden nicht leiden. Das heißt aber, nichtsdestotrotz, so nach der Museen und so weiter, ich finde ja, wenn du solche Events, so Trade Nights, so ein bisschen aus dem Dunkel, wir müssen auch nicht nur High-End machen, aber halt ein bisschen weg vom Flohmarkt. Also typischen Vitrinen, ich verstehe, wie die Händler die bauen und dass du dann so die einzelnen Karten und darf ich die mal in die Hand nehmen. Aber wenn du das doch so ein bisschen mehr gesettelt kriegst, so im Sinne von, da erzählt jemand was zu dieser Karte, auch für Leute, die sagen, hey, die machen so eine kleine Pokémon, da passt es ganz gut, Pokémon-Ausstellung für Erwachsene und erklärst es. Du könntest auch runterbrechen auf Sportbereiche, wäre für mich aber immer eine getrennte Veranstaltung. Können wir uns auch gleich gerne noch mal drüber unterhalten. Aber für mich gehört das getrennt. Und dann sagst du halt, du machst so eine Pokémon-Veranstaltung und da kann ich mir halt hervorragend so Raw-to-Rare-Produkte vorstellen. Da kann ich mir halt sehr gut vorstellen, wie das dann auch einfach in so einem Museum beispielsweise auch irgendwo mal eine kleine Ausstellung über eine Zeit lang ist oder solche Sachen, gerade weil Pokémon den Weg ja selber geht. Denkt an das Figoch-Pikachu, denkt an die Munk-Sachen. Also so weit sind wir ja nicht mehr entfernt. Ich fand den Vergleich mit dem Uhrenmarkt relativ schön, weil die kaufen sich eigentlich nur über das Geld ein, aber das Klientel ist schon ein ähnliches, jedenfalls wenn man so die neuen Uhrensammler, diese neue Generation nimmt. Finde ich spannend, finde ich total spannend. Und da müsste man vielleicht mal weiter denken. Und es muss nicht zitiert mich nicht falsch, muss jetzt nicht das Watergate in Berlin sein, unten an der Spree. Aber so, sag ich mal, das Naturkundemuseum hier in Hamburg, die auch so kleine Räume und so haben, wo du auch die auch anbieten kannst für Business-Events. Vielleicht sollten wir da alle mal ganz anders denken und sagen, ja, da hauen wir mal einen Fuffi auf den Tisch, aber haben da mal einen netten Abend alle zusammen und können da was machen als Eintritt, damit das wieder funktioniert. Bin ich totaler Fan von. Könnt ihr mir gerne mal in die Kommentare schreiben, wie scheiße ihr diese Idee findet?
Ja, ich glaube, manchmal ist es nur eine Kleinigkeit, die man verändern muss, um einen ganz anderen Hebel zu haben. So, und jeder hat ja so gerade im, ob das jetzt Pokémon ist oder auch Sport oder generell, was Collectibles angeht, es kann auch irgendwie Spielzeug sein oder sonst sowas. Man hat immer so sofort so ein Bild im Kopf, wie solche Conventions ablaufen. Und das sind entweder so mal eine Mehrzweckhalle, dann ist es mal irgendwie vielleicht auch eine kleinere Sporthalle. Das ist überhaupt nichts Schlechtes. Das will man auch gar nicht, glaube ich, abschaffen. Aber darüber mal nachzudenken oder das auch mal laut zu äußern, ob da nicht doch noch irgendwo was schlummert, wo man sagt, Mensch, das könnte an so einer Location könnte das irgendwie nochmal einen ganz anderen Hebel haben. Also tatsächlich. Und dann eben, also ich würde mal sagen, die Produkte, die wir herstellen, die machen dich auch so ein bisschen zu deinem eigenen Kurator. Du kannst ja jetzt auch überlegen, ob du da jetzt irgendwie 6 Slabs draufstellst, gar keine, stellst du dir auf den Tisch, hängst du dir das Ding an die Wand, machst du den Frame auf deinen Arbeitsschreibtisch, also auf deinen Schreibtisch auf Arbeit oder hängst du das Ding an die Wand oder machst du das hier so museumshängungstechnisch, wie ich das jetzt hier hinten habe. Das kann ja jeder machen, wie er möchte. Das stimmt schon. Tatsächlich kann das nochmal was ganz anderes auslösen. Und die Produkte, die wir herstellen, die sollen ja dich auch dazu animieren, über dein Collectible ein bisschen anders nachzudenken oder es ein bisschen anders auch vor allem darzustellen.
Wir haben ja vorhin über die Staaten gesprochen. Also ich weiß es nicht, aber wisst ihr es? Haben die verschiedene Arten von klassisch, was wir Messen nennen würden, was wir Conventions nennen würden, wo man auch mal vielleicht eher in so ein, ich sage jetzt mal, stylisches Segment gehen?
Also die Sachen, die ich jetzt gesehen habe, Fanatics ist ja nochmal wieder ein bisschen was anderes, ist auch eher ein Fanfest, das ist jetzt hat jetzt mit einer klassischen Convention weniger was zu tun. Kanada würde ich mir jetzt gerne auch nochmal angucken in der nächsten Zeit, aber da ist es tatsächlich nochmal ein bisschen anders, weil die halt auch viel, also was heißt ein bisschen anders, also Locations sind in der Regel genauso wie bei, also meistens solche Convention Center, ne? Also ich glaube in Chicago ist das Stevens Convention Center, da findet auch übrigens eine der Münzmessen statt oder Briefmarkenmessen, glaube ich. Insofern, das ist unisono das Gleiche wie bei uns. Also du hast da deine Händlertische, du hast die großen Player, die großen Marken, die mit einem Messebauer da rein marschieren und sich ihre 200 Quadratmeter Stände aufbauen. Das ist tatsächlich überall das Gleiche. Du siehst dann irgendwie wahrscheinlich in den USA sind es einfach viel, viel mehr Leute. Nicht wahrscheinlich, sondern es sind einfach viel, viel mehr Leute, die da reingehen. Die sehen aber auch alle genauso aus wie bei uns. Das ist unisono das Gleiche. Asien kann ich jetzt nicht mitreden, das müsste ich mir erstmal angucken. Da kann ich mir vorstellen, dass es nochmal ein bisschen anders ist. Aber am Ende, du hast ja eine kritische Masse an Menschen, die musst du ja irgendwie da versuchen durchzuschleusen. Du musst das Ding irgendwie vollkriegen, du willst deine Tickets verkaufen und du willst Händler haben. So, und jetzt könnte man natürlich überlegen, kriegst man die Händler dazu, was anderes zu bauen. Das sind aber Systeme, die sie sich da irgendwie seit Jahren eigentlich, die sie perfektioniert haben mit ihren Showcases oder mit Rückwänden und sonst was. Da wird es vielleicht dann anders oder schwieriger. Aber das, was ich in den USA gesehen und erlebt habe, ist eigentlich ziemlich genau das Gleiche, nur eben in größer.
Ja, ich finde ja persönlich, bevor wir nochmal Sportkarten über das Pokémon reden, finde ich ja persönlich, dass dann auch die Zielgruppe Kind und Erwachsene nicht sauber getrennt wird und man beiden nicht gerecht wird. Also Herr Henderson und ich waren ja mit unseren Kindern dann da auf der Messe. Ich war ja sogar 2 Tage da. Und das ist dann sage ich mal so, du hast nicht genug Zeit, um dann am Messestand dich mit den Leuten nochmal auszutauschen über die Karten, genau. Und gerade wenn du mal ein Investment vielleicht von mehreren tausend Euros jetzt gehen möchtest, um jetzt eine Karte kaufen, willst du dich mit dem Gegenüber. Und das ist alles immer so im Stehen. Und dann gibt es dann immer auch gerade bei den Sportkarten, die sammeln da immer Zehntausende von Euros rechts, links, vorne, hinten und so. Das ist dann ja auch so, weil ich nicht so ein bisschen Angeberei am Ende des Tages, guck mal, wie geil ich hier eingekauft habe als Händler und was ich für Schnapper gemacht habe und so, ich will das ganze Thema nicht aufmachen, aber es ist so ein bisschen eine Atmosphäre von Jahrmarkt, von es ist nicht richtig für Kinder, aber Kinder sollen ruhig doch als kaufkräftige Punkte kaufen, von überforderten Eltern, von Hardcore-Sammlern und das sind ja alles verschiedene Zielgruppen am Ende des Tages und ich glaube halt, dass jeder natürlich mitmachen darf, aber ich verstehe dann nicht, dass man nicht so sagt, man macht halt verschiedene Slots, man macht da verschiedene Dinge, man macht da verschiedene Sachen oder man sagt halt einfach, das bin ich nicht, weil ein Kinderevent wäre ja zu schön, das in irgendeiner Form zu machen. Und dann sagst du abends, jetzt können auch dann die Älteren oder Eltern oder wie auch immer dann auch gerne noch bleiben. Das wäre ja machbar. Aber ich finde immer so diese Adressieren, es ist halt auch da ein bisschen die Chick-Wolfskin-Jacke. Wir werfen alles irgendwie so ein bisschen zusammen. Die Leute, die das überhaupt auf die Beine stellen, Grüße gehen raus, machen es sowieso mit ganz viel Herzblut und so weiter. Aber es ist halt noch immer so nicht so diese Wertigkeit für, ich hab da Produkte, die über 1000 Euro wert sind. Das ist halt nur dort so, dass du diese Flohmarkt-Atmosphäre hast, wo eigentlich der Trödel, ich gehe da so ein bisschen durch, und du hast nicht so die Zeit, kannst dich als Kunde auch nicht setzen, du stehst da vor den Sachen, rechts, links kommen dann auch wieder Leute. Es ist halt schon relativ wild dafür, dass so viel Geld dort in dem Hobby steckt. Also ich finde es total krass. Also ich weiß nicht, warum wir da die Wertigkeit nicht hochkriegen. Wie seht ihr das mit Kindern, mit Sammlern, mit High-End-Sammlern, mit Sportkarten versus Pokémon-Karten?
Da sind jetzt ganz, ganz viele Sachen zusammen. Versuche ich jetzt gerade mal ein bisschen zu ordnen.
Enno, wir geben dir die ganze Zeit, wir reden hier seit einer Stunde auf dich ein dann und fragen dich hier aus. Also die Zeit sollst du auch noch kriegen.
Die kriege ich auch.
Wenn ihr zu den hochphilosophischen Fragen kommt. Das Gute ist ja, ihr mit eurem Produkt habt ihr kein Problem. Ihr seid ja erstmal für alle da.
Richtig.
Das ist ja schon das Gute für euch. Also bei euch wäre es ja egal. Und ob du jetzt auf 5 Messen gehst oder auf eine, wo sie alle sind, ist ja jetzt auch egal. So, Hauptsache, du kriegst deine Produkte an, Mann. Ich meine, so für dich selber, wo du sagst, so als Sammler, Kollektor, was wäre so die ideale Welt? Weil wir sind ja auch bemüht. Es hieß ja auch damals, ich sag mal so, unser YouTube-Channel hier oder auch hier das Hobby-YouTube-Channel oder was der Alex da macht, der Hemmens-Kart-Club und so. Das sind ja verschiedene Ausrichtungen. So, und wir versuchen ja schon so ein bisschen mehr eine Erwachsenen-Klientel. Also was wir hier machen, wer uns jetzt noch zuhört, der muss erwachsen sein. So.
Der muss auch Lust
wird,
haben, ja.
Genau, es wird auch jetzt nicht der Durchschnitts, sag ich mal, Pokémon-Fan sein, der nur wegen der Karten öffnet. Spieler, die werden ja auch gesagt, seid ihr bekloppt, seid ihr wahnsinnig. So. Verstehe ich auch alles. Aber wer jetzt noch dran ist, weiß ja auch, na, wir haben hier Shure-Mikrofone, wir nehmen hier mit einem großen Tool auf, wir investieren Geld, wir gucken, wie kriegen wir das alles hin, wir liefern jede Woche 2 Folgen. Es ist eine Ernsthaftigkeit dahinter. Und die hätte ich natürlich auch gerne bei diesen Veranstaltungen. Und da weiß ich immer nicht, liegt das da zusammen, dass wir halt Sport und, sag ich mal, Pokémon zusammenschmeißen, dass wir nicht wissen, sind Kinder ja, Kinder nein. Also liegt es daran, dass wir keine Klarheit haben?
Also ich ziehe jetzt mal die Analogie tatsächlich aus den Staaten. Dort hast du ja lustigerweise parallel 2 sehr große Veranstaltungen, nämlich die NSCC, also die National, die eben sich eigentlich um das Sports Collectibles, also das ist ein bisschen breiter gefasst. Karte ist natürlich eine Übermacht. Und vor allem eben NBA, also um Basketball und Football und Baseball. Aber trotzdem hast du dort auch ein bisschen Pokémon, du hast Comics, du hast alles Mögliche auch tatsächlich so ein bisschen eingestreut. Das ist ja eigentlich ganz klar so getrennt. Das heißt, dort geht es wirklich um diesen rein sportiven Ansatz. Und dann hast du eben parallel noch die GenCon, die tatsächlich dem ganzen TCG verfallen ist. Da sind es, glaube ich, auch 70.000, 80.000 Leute, die auf die Veranstaltung darin. Ich kann jetzt da tatsächlich weder einen Vorteil noch einen Nachteil klar erkennen. So, ich ärgere mich natürlich, weil ich jetzt, wie gesagt, Sport und Pokémon oder generell, ich freue mich auch mal über eine schöne One-Piece-Karte. Da ärgere ich mich dann schon fast darüber und denke, man, jetzt irgendwie schon, dann wäre eigentlich ganz cool, wenn hier nochmal jemand mit Pokémon-Karten wäre. ich bin mir auch nicht sicher, ob das zu trennen, also ob das so sein muss, also weil du ja sehr, sehr hart da die Linie ziehst. Habe mich da auch schon mit einigen Leuten tatsächlich sehr intensiv mal drüber ausgetauscht. Ich könnte das Stand jetzt nicht beantworten, weil ich immer durch meine persönliche Brille da drauf gucke. Ich glaube aber, und das ist so ein bisschen das Problem, und das hat wiederum was auch mit einer Art von Aufklärung zu tun. Du musst einem Kind ja erstmal beibringen, pass auf, Sohn, Tochter, Enkel, was auch immer, du hältst jetzt hier gerade eine Karte für 5.000 Euro in der Hand. Ja, aber da ist doch nur so ein komisches Taschenmonster drauf. Warum ist das Ding dann so teuer? So, diese Person muss das ja erstmal vernünftig vermitteln. So, und das fängt schon an, das sehe ich an der Schule meines Sohnes zum Beispiel, und die traden dann auch ein bisschen rum, und dann sehe ich schon, wie diese Karte ungesleeved in so einem Binder schon halb quer raushängt, und denkst so, oh mein Gott, das ist das Gengar. Wieso, warum, weshalb? Und ich glaube, da muss man eigentlich schon ansetzen. Also diese Wertevermittlung, vor allem bei Kindern, das würde sie dann überhaupt nicht ausschließen, auf eine Veranstaltung zu kommen, wo halt auch wirklich die teuren Prügel deiner Auslage liegen, wo es heißt, aber guck mal, hier ist ja wieder, was weiß ich, der Messi für 10k, keine Ahnung, jetzt mal so völlig belanglos formuliert. Insofern, das würde ich gar nicht sagen, dass das nötig ist, sondern ich glaube, das ist so eine Vermittlung. Und deswegen, das hatten wir ja vorhin, du musst das eigentlich, musst du dem Ganzen einen anderen Wert geben in der Präsentation, in der Darstellung, also auch wie macht ein Händler das? Wie macht ein Aussteller das generell? Wie geht er damit um? Und dann, glaube ich, ist es schon, da muss man fast eher aufpassen, dass die Leute nicht distanziert wirken. Also es ist ja gerade so, ich sage jetzt mal, im höherpreisigen Segment ist es ja dann doch oft so, dass sich Leute gar nicht irgendwie reintrauen. Also wieder nicht jeder selbstverständlich bei, hatten wir jetzt gerade Wempe oder Buchacher, da gibt es auch andere übrigens, noch ganz viele andere Marken, die sowas machen.
Verletzende Marken, ja.
Das hast du jetzt wieder. Und da trauen sich ja viele gar nicht rein. Ne? So, also ein bisschen Sicherheitspersonal vorne, oh Gott, da gehe ich mal gar nicht rein, ist natürlich auch gewollt. Das ist auch wieder so ein schmaler Grat, aber ich glaube, wenn man dem Ganzen einfach die richtige Bühne gibt, dann kann das, glaube ich, auch eine Stilgruppe kann das sehr gut dechiffrieren. Das glaube ich schon. Eine Lösung habe ich natürlich jetzt nicht parat, sonst hätte ich ja schon umgesetzt, aber ich glaube, abschließend, du kannst diese ganzen Gruppen voneinander nicht trennen, weil das Collectible bleibt das gleiche. Und ob da jetzt nun irgendein Sportdude drauf ist oder so ein kleines Taschenmonster, das ist egal. Das Medium ist das gleiche. Das ist halt eine sehr, sehr heterogene Masse, die sich da irgendwie durchbewegt. Du hast halt Investoren, du hast Kiddies, du hast also Neuankömmlinge im Hobby, du hast so Kloppies wie uns, die irgendwie seit Jahrzehnten da hängen geblieben sind. Du hast dann irgendwie Menschen, die einfach sagen, oh, ich bin seit 3 Monaten da drin und will jetzt irgendwie hier richtig reincashen und ich habe irgendwie 10k und jetzt kaufe ich mir irgendwie teure Pokémon-Karten. Das ist ja alles so, ja, heterogen, so eine ganz heterogene Masse. Insofern, ja, schwierig. Jetzt habe ich viel gesabbelt, aber eigentlich gar nichts gesagt.
Also für mich geht es ja am Ende um Händler-Dasein und Leidenschaft. Ne? Also wir haben gerade gesagt, so, also Messen sind natürlich auch extreme Umschlagspunkte, wo extrem viel Masse über den Tisch geht, wo extrem viel verkauft wird und wo es auch wahrscheinlich auch drauf ankommt, ne, als Händler Masse zu verkaufen. Dementsprechend schaust du natürlich, dass du die Kosten gering hältst, deswegen hast du eine kleine Fläche, auf der du alles ausstellst. Ja. Deswegen schaut es wahrscheinlich auch an vielen Ständen so aus, wie wir es vorhin beschrieben haben. Das ist so das eine. Wenn du aber Kinder auf dieser Messe hast oder auch Neuankömmlinge, die sich irgendwie mit dem Hobby beschäftigen wollen, die Zeit für Gespräche, die ist ja gar nicht da. Der Platz ist ja gar nicht da, dass man sagt, komm, wir setzen uns mal an den Tisch, unterhalten uns mal 10 Minuten über Pokémon, über Sportkarten etc. Wir hatten das ja in Hamburg, Andreas und ich, wo wir so mal ein bisschen mehr in den Sportkartenbereich gingen. Da wiederum war es so, da hatte man einen gewissen Platz, da haben uns die Kollegen so ein bisschen was erklärt, wo ist es denn? Und ich glaube auch dahingehend wäre die Ausrichtung für mich, mehr von diesen Messen wegzugehen, dass alles eng, dass alles schnell gehen muss, sondern einfach ein bisschen entschleunigt. Man spricht mehr über das Hobby, als dass es tatsächlich eine Verkaufsveranstaltung ist. Und das wäre das, wo ich eigentlich mit diesen ganzen Messekonzepten eher hinwollen würde und wo ich mich auch viel, viel wohler fühlen würde, wenn du mehr diesen Community-Aspekt hast, wenn du mehr Interaktion zwischen Händlern und Sammlern hättest. Ich glaube, dann haben wir einen ganz anderen Charakter und dann ist es wiederum auch viel, viel einladender, auch Kinder da reinzubringen.
Ich glaube, du hast da einen wichtigen Punkt. Die Sache ist, wir brauchen gar nicht die Messe, wie sie ist, verbessern wollen. Ich glaube, das ist gar nicht der Ansatz. Der Ansatz müsste eher so sein, was könnten wir daneben stellen, was vielleicht sogar eine Messe bereichert. Das kann ja alles so bleiben. Also ich bin immer total gerne, also hier bei Axel zum Beispiel, bei der Trading Card Convention Hamburg, habe ich super zwei Tage. Ey, hammergeil, ich will es gar nicht schlecht reden. Nicht, dass hier irgendjemand was falsch versteht. Also ich will Axel auch mir einladen, so kräftig Werbung für seine Veranstaltung im April wieder machen, weil es hat ja einen Wert. Es ist ja einfach nur, wie wir immer sind. Wir sind ja immer unzufriedene Konsumenten, das ist ja normal, und wollen ja nur überlegen. Und für mich ist halt diese große Überlegung, was kann man daneben stellen? Und ich glaube halt, da haben wir auch bei diesem Pokémon-Stammtisch, wo Enno und ich uns gleich nochmal treffen, haben wir halt so, eigentlich da ist so dieses Thema, wo man eigentlich mal sagen müsste, man organisiert, ich sehe so ein bisschen Industrial Design, quasi mal so ein Loft, du hast es schon angesprochen, das mietet man mal, kündigt das hier über solche Podcasts an, über eure Podcasts an und sagen, wir machen so ein Meet and Greet und da nimmt jeder und gibt jeder erstmal so ein Ausstellungsdeck für sich, was ihr auch so ein bisschen auch bei Battle of Cards quasi hattet, wo es gegeneinander angetreten und jeder ein Ausstellungsstück und dann stellt jeder auch irgendwie aus, da dürfen auch Händler dabei sein und so weiter. Sehr erwachsene Veranstaltung, es gibt da alkoholfreies Bier, es gibt Bier mit Alkohol und so weiter, ihr wisst, was ich meine, damit auch die Leute, die fahren müssen, so ein bisschen sich wohlfühlen, aber man kriegt so ein bisschen, jeder ist da ansprechbar, jeder kann mit seiner Karte reden, jeder kann so ein bisschen was machen und es können ruhig viele Leute sein, also ich rede da gar nicht so klein, so, also es kann auch ein bisschen größer sein, aber was so ein bisschen weggeht von dieser Tradinger, jeder macht den Koffer auf und versucht irgendwie ein gutes Geschäft zu machen, sondern eher hin zu, wir werden jetzt mal so eine Community, alle stehen für irgendetwas und dann nachher kann man sich ja noch immer zusammensetzen, hey, hast du die Karte, das geht ja auch alles gut digital, also nur das, der Begegnungspunkt und dieses Traden als solches kann ich überhaupt nicht leiden, dieses, du stellst die Koffer da alle so hin und dann wird es so nacheinander abgefrühstückt, dann treffen da Level aufeinander, die gar nicht so passen, dann ist man auch ein höflicher Mensch irgendwie und sagt dann so ein bisschen, ja, okay, wir können ja mal gucken und merkst du, auf der anderen Seite geht es nur ums Geld und der andere ist total emotional, kann ich dir was Gutes tun, du mir was Gutes tun und dann prallt das so und dann habe ich immer so eine Atmosphäre in so einer Sporthalle da abends, wo ich immer so denke, hui, also das ist jetzt hier gerade nicht so meins und da finde ich ganz spannend, wenn man mal sagt, Zugänglichkeit von Leuten, die gar keine Ahnung von Pokémon haben, sagen wir, macht mal Pokémon. Zugänglichkeit von Sportkarten, man macht mal Sportkarten. Wo dann aber derjenige oder diejenigen, die das veranstalten, halt eher immer die Pros sind. Die haben es so ein bisschen in der Hand, die machen das. Und da ist glaube ich, dann so, da kriegst du es so ein bisschen aus der Ecke raus. Und dann ganz klar, wenn du eh schon das Ding gemietet hast, machst du tagsüber, machst ein Kiddie-Event. Mal dein Pikachu. Na, mal Messi, dann gibt es hier ein bisschen Bulk, dann reißen wir ein bisschen gemeinsam alle was auf, weil du hast es dann eh schon, wo du so ein typisches Papa-Problem lösen könntest. Hey, das machen wir am Wochenende, dann darfst du vielleicht nach Hause fahren, bleiben wir bei dem Klischee, wir haben nur 0,2% weibliche Hörerinnen. Für euch wird nochmal gesagt, oder ihr fahrt dann fahrt kurz euer Kind nach Hause, lasst es bei Papa und fahrt dann wieder zu uns. Und dann abends gibt es Veranstaltungen, da musst du nicht mal viel ändern, musst du ja nicht mal viel machen am Ende des Tages. Aber das wäre nochmal aus diesem Händler-Messe-Mief irgendwie rauszukommen, weil das darf es ja trotzdem geben und da sollen die alle ihre guten Geschäfte machen und Karten ankaufen und so. Ich verstehe das alles, sollen sie tun, ich bin auch Geschäftsmann, aber das wäre nochmal so etwas, was man glaube ich gut umsetzen kann und ich habe ja jetzt so dieses, ne, Nacht der Museen in Hamburg ist ein bisschen Vorbildcharakter, wo du auch so kleine Ausstellungen und sowas hast und da könnte man dem ein bisschen mehr Kunstanstrich geben.
Ja, was tatsächlich, weil du auch Alex gerade angesprochen hattest, da waren wir ja auch als Händler, also als Marco Roger, waren wir auch auf so einem Community-Event in Idar-Oberstein, Grüße gehen raus, war wunderbares Beispiel oder ist ein wunderbares Beispiel, wie man sowas angehen kann, war in dem Fall tatsächlich auch eine, das war jetzt keine Sporthalle, also, doch, es war glaube ich eine Turnhalle. Aber die Idee dahinter, die war einfach total nett. Das war alles selbst organisiert. Also das fand ich wirklich großartig, was da eben auch für ein Engagement dahinter ist. Aber vor allem war es eben genauso. Es war total ungezwungen. Es war ein total schöner Nachmittag. Wurde ein bisschen rumgewichtelt. Jeder hat also sein Kärtchen irgendwie auch bekommen. Wir haben irgendwie unser Zeug auch verkaufen können. Du hast in die Koffer reingucken können. Du konntest irgendwie, da gab es noch einen Kurs, wie man Karten oder Slabs reinigt und so. Das ist halt einfach, das war genau so etwas. Es war eben, da waren auch natürlich unterschiedliche Erfahrungslevel. Also natürlich, der Großteil davon ist wahnsinnig tief in den Themen drin und da gibt es dann, einer, der dann nur ein bestimmtes Thema sammelt, wo dann irgendwie Fragen aufkommen, oh krass, wie sammelt man, wieso sammelst du sowas, wie kommt man da drauf? Und man geht halt extrem in den Austausch. Das kannst du natürlich auch wieder kombinieren mit so einem Kiddie-Nachmittag, da kannst du draußen auch mal einen Grill hinstellen oder was. Du kannst das also auch in unterschiedlichen, Edelstufen ausbauen, das Ganze. Aber wenn ich mir tatsächlich etwas wünschen könnte, wären solche Veranstaltungen ganz weit vorn, weil die einfach dem Hobby unglaublich gerecht werden, dem Thema gerecht werden. Und das, was ich auch vorhin meinte, dass du dort wirklich einfach mal viel, viel mehr drumherum erfährst. Ja, also dass du dem Hobby es wäre wünschenswert, wenn das alles mal eine Stufe nach oben kommt und nicht im Sinne von verkaufen, Value, sondern wirklich mal eine ganz profane Frage stellen, warum sammelst du? Warum machst du das? Also ich kann es tatsächlich gar nicht so wirklich beantworten, deswegen hat Alex mir die Frage auch schon mal gestellt. Und ich kann nur sagen, für mich ist ja klar, wir beantworten das und sagen, es ist irgendwie Nostalgie oder es ist irgendwie, ich finde die Pokémon da irgendwie ganz süß oder mit dem Spieler verbinde ich unglaublich viel. Ja, ist alles richtig, aber trotzdem erklärt es nicht, warum du Pappkarten sammelst oder warum du Figuren sammelst. Das beantwortet es nicht, sondern es ist ja nur, das ist das offensichtliche Collectible, aber du könntest ja auch Briefmarken sammeln, das ist auch Papier, machst du auch nicht. So, und das ist, stärker in den Austausch zu gehen, in den Diskurs zu gehen, weil ich bleibe auch dabei, wenn du diesem Collectible-Wahn irgendwie nochmal gerecht zu werden oder das vor allem in der Gesellschaft noch viel stärker zu integrieren oder zu manifestieren, braucht es eben wirklich Diskurs darüber. Du musst wissen, was du da tust. Du musst wissen, wie du da rangehst, weil es gibt auch, ich kenne genug, die blind links und rechts irgendwie Karten aufkaufen, weil sie denken, boah, in 5 Monaten verkaufe ich die Dinger und bin reich. Völliger Quatsch. Also ein Sammler sammelt so und nur die Zeit macht den Wert aus. Und oder du gehst halt eben hoch rein und wartest, ja, du bist auch wieder beim Thema Zeit und sagst, okay, in 10 Jahren, na, die ganzen Zielsammler, das ist ja genau so, das ist ja genau der Angang dahinter, dass man sagt, habe ich jetzt neulich auch gerade einen Beitrag wieder gesehen, fand ich irgendwie ganz niedlich. Ich glaube auch in den Staaten, der hat dann irgendwie, ich glaube für 10.000, 15.000 Euro oder so eine Time Capsule gebaut und da die ganzen Displays und ich glaube eins, weiß ich jetzt gar nicht, aber auf jeden Fall Displays reingeknallt und sagt, bitte nicht vor 2037 öffnen, finde ich total, für super witzigen Gedanken. Das ist und hat dann so den Profit, hat er dann so prognostiziert, fand ich irgendwie ganz gut.
Und wird auch sehr wahrscheinlich funktionieren, ne? Also muss man
so erleben, sehr wahrscheinlich sein, ne? Würde ich auch mal so tippen, dass das funktionieren wird. Aber ich glaube, das sind so ein paar Sachen, die damit reinspielen in diese, also zum einen tun jetzt auch nicht alle etwas dafür, dass dieser Flohmarktcharakter weggeht. Das liegt in der Natur der Sache, aber ich glaube auch, dass sowas was mit Eigeninitiative zu tun hat. Ich weiß nicht, jeder kann einen Standbauer, also einen Messebauer haben und sich ein Standkonzept da irgendwie hinbauen lassen, das ist mir schon klar. Aber bei manchen sieht man ja doch, dass da irgendwie Liebe drin steckt. Dann wird dann irgendwie mal, das wird dann irgendwie mit anderen Gegenständen aufgebaut oder dann nimmt man doch mal irgendwie ein schwarzes Tischtuch und nicht irgendwie Stehtische und Hussen vom Messebauer, also von Messebetreiber. Das sind manchmal so Kleinigkeiten so, aber ich glaube schon, wie gesagt, dass einige auch nicht gar kein großes Interesse da vielleicht dran haben, sondern sie haben halt einen Kostendruck, sie wollen das irgendwie verkaufen, sie müssen verkaufen und andere sind eben Einzelkartenverkäufer oder Händler, da ist das dann vielleicht auch nicht so nötig und es ist eine schwierige Kiste.
Ja, wenn es einfach wäre, würde es jeder machen. Also, insofern, das weiß ich, bin der Meister der Schlussworte hier. Ihr kennt es, oben rechts steht Werbung. Enno hat hier aber nichts bezahlt. Wir wollen halt jedem empfehlen und machen und tun, was wir wollen. Und damit nicht irgendjemand sagt, etc. Er ist eingeladener Gast von uns gewesen. Wir wollten das gerne machen. Kauf gerne die Raw-to-Rare-Produkte. Ich werde nochmal, das machen wir mal, Herrn, das finde ich ganz witzig. Wir hatten noch überlegt, den Livestream dann am 26. zu machen. Ich könnte nochmal so eine Pappschachtel aufbauen. Ich bin überhaupt nicht talentiert, Enno. Also gar nicht. Das könnte also Spaß machen, aber ich hätte hier so eine Headkamera hier oben auch noch. Dann könnte ich das sogar noch zeigen, wie untalentiert ich bin. Das könnte ein Riesenspaß werden. Überlegen wir uns doch mal. Ansonsten hat der Enno sich...
Das Aufbauvideo. Aufbauvideo.
Ja, eben. Also könnt ihr mich nachher auch gerne, kriegt das Video und könnt ihr das nachher auch gerne dann verteilen weltweit. Mit AI habe ich neulich gemerkt, funktioniert sehr gut. Ich höre mich auf Englisch hervorragend an. Aber es soll natürlich gute alte Tradition sein, bevor ich jetzt den Schluss mache. Enno, du hast gleich die letzten Worte dieses Podcasts. Du kannst tun und sagen und lassen, was immer du möchtest. Du kannst was über Fußball erzählen. Du kannst etwas Privates erzählen. Du kannst etwas erzählen, was du immer schon in einem Podcast loswerden willst. Nur das Einzige, was du nicht sagen darfst, lieben Dank ihr beiden für die Einladung. Das darfst du nicht sagen. Ansonsten, wenn du noch überlegst, sage ich, ja, lieben Dank auch für Raw to Rare. Die sind bei der Spendenaktion bei unserem Altonaer Kinderkrankenhaus dabei. Das wird dann nochmal alles berichtet. Am 26. Dezember könnt ihr uns im Livestream sehen. Da zeigen wir es nochmal, Raw to Rare. Vielleicht, Enno, hast du auch Lust, wenn du Zeit hast, dich kurz mal reinzulocken. Wir unterhalten uns hier 4 Stunden lang. Vielleicht schaffst du zwischendurch. Und ansonsten sage ich nur, Hennas, ne, du stehst jetzt zwischen dem Schluss dieser Folge und Enno.
Sehr schön. Das ist doch eine tolle Aufgabe. Nee, mir hat es viel Spaß gemacht. Das ist auch mal wieder trotzdem ja auch eine neue, ja, Kategorie der Produkte, wo man hinschaut. Ne? Bisher fand ich nicht so im Fokus, was wir gemacht haben. Und ne, ich fand es sehr nett mit Enno. Und ich glaube, heute ist der Tag, an dem ich endgültig verzeihen kann, dass wir damals bei der Karten-Challenge im Twitch-Stream so grandios diskriminiert wurden und einfach unfair behandelt wurden. Aber da kann ich heute einen Haken dran machen. Und von daher, Enno, gebe ich für die letzten Worte an dich.
Für Humor ist da kein Platz bei denen. Das ist halt nicht möglich.
Nee, das ist ein knallhartes, ja. Knallhartes Ding. Ja. Also wir müssen der Sache gerecht werden. Ich tatsächlich gar nicht als Appell gemeint, aber weil wir das ja jetzt auch die ganze Zeit schon so hatten. Warum ich das so vor allem so wichtig finde, das ist ja ein Hobby. So, und ein Hobby sollte auch ein Hobby sein oder sollte es auch bleiben. Man kann es natürlich in ein paar Richtungen auch drücken. Man soll damit auch gerne Geld verdienen. Aber warum ich zum Beispiel dieses Hobby so mag, ist, weil es Generationen verbindet. Und das finde ich eigentlich, ich mag die Geschichte immer so wahnsinnig gerne erzählen. Ich glaube, Andreas, habe ich sie, glaube ich, auch schon mal erzählt. Aber ich schaffe durch dieses Hobby ein wahnsinnig verbindendes Element, zum Beispiel zu meinen Kindern, vor allem zu meinem Sohn. Und als er an meinem Geburtstag 151 aufgemacht hat und im ersten Booster-Bundle, tatsächlich im ersten Booster, damals eben das Glurak mit der Nummer 199 gezogen hat. Und ich habe kurz gedacht, er hat einen Herzinfarkt, weil der war wirklich völlig fertig. Und das war, glaube ich, morgens um 6, weil er so aufgeregt war. Papa hat Geburtstag und hat Karten da. Das ist natürlich schön, wenn man das aufmachen kann. Wir diese Karte gegradet haben. Ich hatte, glaube ich, noch irgendeine Michael Jordan-Karte gegradet. Und das wird uns halt immer verbinden, ob es jetzt diese kleine Geschichte ist oder dieses Anekdötchen. Aber vor allem ist es so, wir haben immer ein Thema und wir haben immer etwas, worüber wir uns unterhalten können und worüber wir uns gegenseitig respektvoll nicht nur definieren können, sondern auch eben respektvoll miteinander umgehen. Und das ist ein sehr, sehr verbindendes Hobby, ein sehr, sehr schönes Hobby. Und trotzdem sage ich vielen Dank für die Einladung. Weil auch sonst hätten wir uns, glaube ich, auch nicht so wirklich kennengelernt. Und insofern, dieses Hobby verbindet. Und damit schließe ich.
Ich nehme jetzt doch den letzten Aspekt, weil ich glaube, da muss man mal anknüpfen, das Inklusive dieses Hobbys,
ja.
Kranke Kinder beispielsweise, wo wir das jetzt abgeben, oder halt auch so kranke Menschen, die vielleicht nicht in der Lage mehr sind, Sport beispielsweise auszuüben, Vereinsleben oder Verlässlichkeit, dass man halt immer wieder hingeht. Das Schöne ist an dem Hobby auch, es ist timeless. Du musst nicht jedes Mal da sein, um zu partizipieren. Du kannst mal da sein, du kannst andere Aufgaben machen, du kannst es mal intensiver machen, du kannst mal weniger intensiv machen. Du kannst brauchst keine religiösen Themen ansprechen, du brauchst keine politischen Themen ansprechen. Sexualität und all diese Probleme, die wir haben momentan, die einige Idioten halt falsch sehen, da ist es halt in diesem Hobby überhaupt nicht den Fall. Es kommt nämlich gar nicht erst auf. Es ist einer der wenigen Plätze in meinem Leben, wo ich mit anderen Leuten zusammenkomme, die per se erstmal inklusiv und unpolitisch sind. Und das finde ich einfach auch sehr schön bei diesem verbindenden Abseits der kleinen Familie, die du ja gerade hast, ist es ja auch eine große Familie, wo man dann ja auch Erlebnisse hat, weil ich werde nicht vergessen, wie Enno auch das Glurak gezogen hat bei Flo im Laden letzte Woche. Das haben wir nämlich gemeinsam erlebt. Da gibt es auch Videos zu. Also insofern, wenn ihr immer denkt, Raw to Rare ist ja nur Sport, nein, es ist mehr. Guck mal, da steht da sogar.
Da steht's.
Also, insofern, es tut mir leid, ich musste die letzten Worte klauen, aber ihr kennt mich, ich bin sowieso unmöglich. Also insofern, tschüss, bis gleich, Enno. Hennas, wir sehen uns im Stream wieder. Für alle anderen, ne, bleibt uns gewogen und denkt daran, Anfang April, ne, der Axel Trading Card Convention Hamburg, dann haben wir nochmal in Berlin die Messe und dann haben wir am 10.01. noch die Heidecard Show in Lüneburg von dem James, was auch ein neues Konzept ist. Kauft da gerne noch ein paar Karten. Wir sind alle da, da seht ihr uns. Wir natürlich, richtig, auch wenn wir viel geredet haben über Messen, wir freuen uns da tierisch drauf. Wir wissen es ja nur besser, weil wir es selber nicht machen. Insofern, tschüss.
Tschüss.
Ciao, ciao.